ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ich glaube, dass dir niemand abkauft, dass du nicht pissed warst.
Okay, vielleicht vergiss das Scheißgerede, vielleicht war ich auch einfach nur mega abgeturnt. Ich will es nicht ganz ausschließen.
Hallihallo.
Simon, Deutschland.
Was?
Deutschland. Das ist mein neues Lieblingswort. Habe ich heute Morgen gelernt. Deutschland.
Deutschland.
Ich habe nämlich, ich bin durch Zufall, mein YouTube-Algorithmus hat mir das reingespielt. Und zwar den Live-Auftritt vom Rock am Ring, glaube ich. Oder Rock im Park. Ich glaube, Rock am Ring von Green Day von diesem Jahr.
Ah.
Und ich war schockiert. Es war, also das war so. Bevor ich da jetzt anfange, ich habe mir dann natürlich die Frage gestellt, manche Menschen sagen, wenn man nichts Gutes über andere Leute zu sagen hat, dann soll man lieber gar nichts sagen. Wie stehst du dazu?
Ja, ich sag mal so, ich glaube, da kann ich jetzt nur was Falsches zu sagen. Im Grunde genommen, ja, stimme ich dem eigentlich zu. Manchmal ist es schwer, mit seiner Meinung hinterm Zaun zu halten. In vertrauter Runde rutscht einem schon noch ein bisschen mehr raus, kennen wir ja alle. Also von daher, ich habe keine 1A-Antwort da drauf, aber im Grunde genommen...
Aber wir sind hier ja eine vertraute Runde und es geht ja am Ende des Tages um dich und um mich. Wie soll ich das sagen? So, ich habe dieses Konzert gesehen und ich war einfach so schockiert. Rock am Ring, Rock im Park, wir haben da ja schon selber zweimal gespielt und so. Man gibt dann auch immer sein Bestes, man weiß ja auch, worauf man sich einlässt. Und unsere Konzerte waren da auch immer gut, also das muss man wirklich sagen. Also, aber so dieses Green Day-Konzert, ich saß da so und es ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Kennst du das, wenn man sich dabei ertappt, wie man so ein alter Grantler wird und einfach sich nur über Sachen beschwert und eigentlich so ein... Ich will jetzt gar nicht über Punk anfangen oder sowas, aber dieses Konzert war schon, das hat eine neue Dimension von Langeweile angenommen. Die ersten 15 Minuten oder die ersten 10, 12 Minuten war nur Musik vom Band. Erst kam Queen-Song und dann kam das Allerschlimmste auf der ganzen Welt und zwar Blitzkrieg Bob von den Ramones.
Oh, Alter, hast du den Song auch so?
Ja, mega. Und dann kam ein Mensch auf die Bühne in so einem lustig angepunkten Kaninchen-Hasen-Outfit und ist so lustig über die Bühne getanzt. Ja, siehst du, du begegnest der Sache mit noch viel mehr Hass als ich. So, und dann waren die ersten 10, 15 Minuten auch schon im Kasten. Und ich meine, die haben alle ihre Hits gespielt. Ich habe das jetzt nicht alles gesehen, mich da so ein bisschen durchgeskippt, weil... Aber das Publikum, die haben sich auch alle gefreut und das ist ja das Allerwichtigste. Aber die ganze Atmosphäre, ich werde dieses Gefühl vom Sektempfang in der örtlichen Sparkasse einfach nicht los.
Nein.
Es ist so, alles so wahnsinnig gehalten und klar, ich will jetzt nicht über Punkrock anfangen, dies und das, aber ich habe selten in meinem ganzen Leben was Ungefährlicheres erlebt als Green Day bei Rock am Ring. Und deswegen bin ich heute auch so, den ganzen Tag habe ich schon meine Frau und meine Tiere damit penetriert, den ganzen Tag Deutschland, Deutschland zu brüllen.
Ja.
Weil natürlich Billy Joe Armstrong, der Sänger, die ganze Zeit Deutschland, Deutschland. Und wirklich, ich verarsche dich nicht, bei jedem Song einmal die Band runtergekocht hat, um ein Ejo, Ejo und so
Alter.
Zu machen, bei jedem Scheißkonzert, pass auf. Und Green Day, wie ich Green Day kenne, haben die ja einen Gitarristen, das ist Billy Joe selber. Green Day haben mittlerweile 3 Gitarristen auf der Bühne, damit man wahrscheinlich mehr Ayo Ayo Spiele machen kann. Es ist alles nicht zu fassen. Und
klingt wie Stadtfest.
Es ist schlimmer, Simon. Es war viel, viel schlimmer. Und es ist davon auszugehen, und das ist jetzt keine absurde Zahl, also für Rock am Ring, Rock im Park, also das absolute Minimumgeld, was diese Band für diese beiden Konzerten zusammen eingesteckt sind 3 Millionen. Wahrscheinlich mehr. Spürbar mehr. Und das Geile ist, dass man sich dann vorstellt, dass die ersten 10, 12 Minuten dann halt einfach nur mit Musik vom Band schon mal 6-stellig verdient ist. Das ist natürlich total geil, wenn so ein lustiges Punk-Häschen zu Blitzkrieg Bob auf der Bühne hüpft und die Leute, ey, und dann wurde da zu irgendeinem Song, den ich natürlich nicht kenne, so ein Typ, ey, ich brauche jemanden, der die Texte singen kann, ja, schon mal ganz ganz in Deutschland ganz erste Adresse für sowas. So, ne? Wurde so eine arme Sau auf die Bühne gezerrt und er wusste überhaupt nicht, was er machen soll und war total nervös, hat dann den Einsatz vergeigt und den Rest, dann hat ihm auch ganz schnell der Sänger das Mikrofon wieder weggenommen und so, so, und dann den restlichen Song durfte er dann auch so lustig albern auf der Bühne rumtanzen. Das war so, Alter, du stirbst tausend Tode innerlich. Aber ey, vielleicht bin ich auch einfach ein schlechter Partygast, ich weiß es nicht.
Klingt absolut wie die absolute Hölle, muss ich sagen. Kann ich mir aber auch alles leibhaft vorstellen. Ich habe schon so die eine oder andere Konzertperformance erlebt, die irgendwie, wo man das Gefühl hat, Alter, das ist hier richtig knallhart einfach nur ein Job. Das ist wirklich, das macht keinen richtigen Spaß mehr. Ja, das ist, ich habe mal.
Das will ich denn ja nicht mal unterstellen, aber du machst, erzähl mal erstmal weiter.
Ich habe mal In Flames gesehen auf dem Full Force.
Das hast du schon mal erzählt.
habe ich, ja, okay.
Ja, aber erzähl ruhig nochmal, schon lange her.
Ja, okay, ja. In Flames auf dem Full Force, unfassbare Riesenproduktion mit LED-Wänden, Pyro bis zum Abwinken und. Also wirklich, ich würde sagen, von der Produktion her auf dem Full Force wahrscheinlich das Aufwendigste, was ich je gesehen habe. Und die haben geheadlined am Samstag oder so. Und jedenfalls habe ich auf dem Bühnenbalkon gesessen und mir die Show von dort angesehen. Und man hat natürlich einen ganz guten Blick und kann gut überblicken, was so passiert. Und ich bin nicht drüber hinweggekommen, wie lustlos der Sänger über die Bühne geschlürft ist irgendwie. Also du hast so richtig gemerkt, das war so... oder du hast auf jeden Fall richtig den Eindruck bekommen, dass das den alles überhaupt nicht interessiert, ja, und der hatte dann so einen persönlichen Assistenten an der Seite, der ihm dann eine Auswahl an Getränken gereicht hat und immer das Wechselmikrofon mit dem Handtuch abgetupft hat und so weiter und so fort, und der ist halt jede Chance, die er hatte zwischen Songs oder wenn mal ein Solo gespielt wurde, ist der darüber geschlürft, lustlos. Dieser Assistent war direkt unter diesem Bühnenbalkon. Das heißt, man konnte das alles sehr gut beobachten. Und ich war extrem schockiert, wie extrem lustlos das alles rüberkam. Und von daher, ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass bei manchen ab so einem gewissen Level, weißt du, wenn du auch so Multimillionär bist und keine Ahnung, ey, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch alles so, du brauchst es vielleicht in deinem Leben auch nicht mehr. Weißt du, du hast irgendwie ausgesorgt und...
Ich glaube jetzt nicht, dass In Flames alles Multimillionäre sind. Ich glaube, das würde etwas weit gehen.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht nicht alle, aber...
Ich glaube nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht der Fall ist. Dafür musste die Band... Also das glaube ich einfach nicht. Aber es geht mich auch nichts an. Worauf ich hinaus will, ist so, ich möchte das Green Day gar nicht unterstellen. Die sahen eigentlich aus, als hätten die eine wirklich gute Zeit. Zumindest der Sänger. Und das möchte ich ihm auch überhaupt nicht wegnehmen. Und insbesondere den 100.000 Leuten, die da vor der Bühne stehen, auch nicht. Nur für mich ist so, ey, das muss nicht mal Punk sein oder irgendwelche Mucke, die mir jetzt gefällt. Aber ich erwarte von einem Konzert irgendwie, vielleicht bin ich da oldschool, irgendeine Art und Weise von Ekstase muss da sein. Es muss irgendwie eine außerordentliche Stimmung. Irgendjemand muss da auf der Bühne gerade irgendwie 1.000 Tode sterben, in irgendeiner Form auch immer, wie auch immer. Und das ist halt einfach, das ist ein perfekt einstudiertes Theaterprogramm mit diesen ganzen Gitarristen, die im Hintergrund spielen und mitspielen, dass wenn er so die Gitarre, die Hände von der Gitarre mehr mitklatsche und Singspiele machen kann und so. Aber das Krasse ist, dass die Leute das so dermaßen gut fanden, so dermaßen. Es war wirklich eine perfekte Show von vorne bis hinten. Da mal so ein bisschen Feuer, dann gab es hier mal so einen lauten Knall und so ein bisschen Feuerwerk und so. Aber es ist alles nicht zu fassen. Also, und die Preise sind ja auch so derbe explodiert, was die Leute denken immer, ja, hier, alles ist so teuer, ja, das stimmt auch, aber ey, ihr wisst gar nicht, wie die Gagen explodiert sind, was so den Bands bezahlt wird in diesem ganz großen Top-10-Sektor, Alter, das ist wirklich unfassbar. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast jetzt, aber so, ich glaube, Waldbühne in Deutschland, Pearl Jam, eine Band, die ich ja sowieso jetzt nicht so mega schätze. Ich glaube mit 175 Euro oder so geht's los. Aber ey, ich mag hier was Falsches sagen, aber das ist auf jeden Fall so. Ich habe das heute von einem Kumpel zugeschickt gekriegt und danach ist so Dynamic Pricing. So, ist halt, es geht auch irgendwie teurer noch. Weißt du, was Dynamic Pricing ist?
Ja, ich weiß, was Dynamic Pricing
ist. Erklär mir das mal, ich habe das nicht begriffen.
Also es ist so ein bisschen so, je mehr Nachfrage es irgendwie nach Tickets gibt, desto teurer werden diese Tickets.
Ey, und das ein Eddie Vedder, Alter, der Vorzeige, neben Bono von U2, Alter, der Mr. Erhobener Zeigefinger, ja. Es ist wirklich, also wirklich, der sich die Eier in seinem Leben nicht weniger als bestimmt auch schon, also wirklich dreistellig im Millionenfach vergoldet hat. So, Es ist alles nicht zu fassen. Aber hey, weißt du, jeder soll es machen, wie man will, aber dann darf man sich auch nicht wundern, irgendwie, wenn Bands einfach für ihre Auftritte halt ein paar Mio aufrufen und dann kommen die auf die Bühne und spielen Blitzkrieg Bob vom Band und ein lustiges Häschen tanzt auf der Bühne als Hype Man und es ist halt am Ende des Tages irgendwie das lustige Sparkassensommerfest und genauso ist die Stimmung auch. Ich bin einfach nur schockiert, wie leicht die Menschen zu bespaßen sind. Leute, ich bitte euch.
Das ist genau der Punkt. Ich finde aber, dass das auch können ja unsere Zuhörer, wie wir ja wissen, die ein viel höheres Niveau haben, aber ich finde, dass das in Deutschland auch so ein interessantes
Deutschland, meinst du?
In Deutschland natürlich so ein interessantes
Deutschland!
Phänomen ist. Zum Beispiel, kennst du die Band Van Canto? Habe ich auch schon angesprochen, glaube ich, hier im Podcast. Ne? Das sind so, weißt du, das ja, ist so, wenn solche Sachen im Dunkeln auf dem Wacken spielen, also zu einer richtig guten Stunde irgendwie, und da stehen dann 70.000 Leute und finden Musik geil, wo Typen einfach Dengel machen, so, dann denke ich mir so, ja, Alter, sorry, das ist aber auch so, weißt du, only in Germany Style irgendwie so, ja, weil ich
meine. Ja, das ist ein ganz großes Ding. Das klingt auch immer so eklig von zwei Auswanderern, so, oh, das und das geht in Deutschland gar nicht. Aber liebe Leute, bitte vertraut uns. Ihr wisst es doch selber. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die sind so dermaßen deutsch, dass es wehtut.
Kirmes-Metal.
Es gibt ja auch ganz viele geile Sachen, aber es gibt einfach Sachen, die funktionieren in Deutschland, die würden nirgendwo anders auf der Welt funktionieren. So. Und es gibt Bands, die sich eigentlich fast ausschließlich auf den deutschen Markt dafür verlassen. Und ich rede hier von internationalen Bands.
Ja.
Egal wie oft noch eine weitere Mittelalterband, am besten mit Methorn und lustigen Wikingern und lustige Ansagen und Mitmachspielchen, es gibt einfach fucking kein Ende. Ihr könnt euch jetzt zusammentun und so eine Band gründen und die Chance steht, dass ihr in 3 Jahren richtig, richtig erfolgreich seid, solange ihr euch da auf Deutschland bezieht, so, ne? Oder so Stuntman-Lustig-Metal, Dinosaurier-Lustig-Metal für Kinder. Mhm. Alles. Deutschland ist der Markt für schlechten Geschmack. Es ist einfach so. Es tut mir auch leid, dass ich das so sage, aber es ist wirklich unerhört.
Ja, bin ich bei dir.
Ja. Wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus? Weil das klingt so fürchterlich von den beiden Typen. So, ich bin ja nun auch gerne in Deutschland, ich bin ja sehr oft da und ich komme da ja auch her. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die kann ich nicht ertragen.
Womit man das richtig stellen kann oder ein bisschen ausbalancieren kann, wir wissen ja auch alle, dass die amerikanische Kultur jetzt nicht gerade eine Leitkultur ist im Vergleich zu Deutschland.
Oh,
also,
oh Gott, Gott bewahre. Also, ne, so was es hier an schlechtem Geschmack gibt.
Mhm.
Hier ist der Punkt. Die Amerikaner sind natürlich noch weltweit Führungsnation, wenn es um schlechten Geschmack, Bad Taste geht. Der Unterschied zwischen dem Ami-schlechten Geschmack und dem deutschen schlechten Geschmack ist, der deutsche schlechte Geschmack ist leider sehr, sehr schlecht. Und der Ami-schlechte Geschmack ist halt irgendwie oft noch so Trash, mit dem ich mich auch anfreunden kann. Weißt du, so ein Monster Truck Racing, da, wie du weißt, bin ich durchaus dabei. So, ne? Oder halt, ich habe meinen letzten Geburtstag auf ein Dragster-Rennen gefeiert. So, weißt du, das kann man jetzt finden, wie man will. Aber ich stehe halt eher auf Monster Truck und Dragster-Rennen, als dass ich mir irgendwie eine Karnevals-Mittelalter-Band mit Geigen und Lauten und so reinziehe.
Ja.
Mit Mitmachspielchen und mit Klatschen für alle vom Dorf. Ich kann es einfach nicht. Simon, ich kann auch nicht mehr. Ich bin auch fertig.
Ich kann
lass mal Schluss machen.
Ja, aber damit ist die FAQ-Folge 2 beendet. Danke für
eure
Fragen.
Ihr hattet Spaß, Leute. Naja, auf jeden Fall, diese Verwirrtheit, die ich hier an den Tag lege, die hat mir Green Day beschert heute. Deutschland, mit ihrem Auftritt in Deutschland. Und es ist halt einfach so krass, das zu sehen. Und ich denke mir übrigens diese Zahlen nicht aus, ne? Also ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber ich frage da ein, zwei Leute und die zeigen den Daumen nach oben, Daumen nach unten, die sich auskennen. Und dann weiß ich immer schon so ein bisschen, wo das kohlemäßig angesiedelt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mit den 3 Millionen zusammen für beide Shows nicht übertrieben habe, sondern im Zweifel noch eher darunter liege. So. Und eine Band wie Foo Fighters verdient übrigens mehr, meine ich natürlich.
Ja, natürlich nicht weniger, ja, natürlich verdienen die mehr. Ja, damit die richtig schön Punkrock-mäßig in ihrer Garage dann ihr nächstes Album
ganz
aufnehmen
genau
können.
Und dann ein richtig punkiges Black Flag-mäßiges Buch schreiben, wie sie in dem Bus, den sie sich nagelneu gekauft haben, einfach mal von A nach B fahren und den AC/DC-Sänger zum Interview abholen. Aber gut,
ja.
Let's Punk. Ey, weißt du, vielleicht bin ich auch nur neidisch und bin einfach ein grumpy old fuck. Ich glaube, das ist Fakt. Also dementsprechend nehmt mir das nicht übel. Ich will euch den Spaß nicht versauen. Liebe Leute, die ihr da gewesen seid beim Rock am Ring, Rock im Park und tierisch Spaß mit Green Day hatten, es sei euch gegönnt und das meine ich bierernst. Wir haben da auch schon gespielt und wir haben uns sehr gefreut, da zu sein, weil die Leute geil drauf waren. Aber sie waren bei Green Day auch geil drauf. Vielleicht beschwere ich mich auch nur auf ganz hohem Niveau und vielleicht bin ich halt einfach, wie man im Amerikanischen sagt, ein sogenannter Partypooper.
Ja.
You know?
Ja, vielleicht bist du ein Partypooper.
Vielleicht Aber vielleicht du auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, natural born, Alter.
Ich mache mir da gar keine Illusionen. Also.
Ja, siehst du, ich versuche immer noch so irgendwie mich für meine schlechte Laune und meine Misanthropie, wie sagt man, Misanthropendasein zu entschuldigen, während du es voller Stolz vor der Brust vor dir herträgst. Aber das ist vielleicht auch richtig so.
Man kann es sehen, wie man will.
Also, FAQ, Folge Nummer 2. Wollen wir mal einfach weitermachen? Also, wir haben das in der letzten Folge ja schon angedeutet. Wir wurden überschwemmt mit Fragen, genauso wie wir es uns erhofft haben. Und es geht auch noch nicht vorbei, denn wir müssen uns auch noch auf eine dritte Folge, die auch zeitnah kommen wird, aufteilen. Aber jetzt sind wir erstmal angelangt hier und heute bei FAQ Teil 2 2024. Simon, willst du loslegen?
Ja, nur eine Woche nach der letzten Folge. Vielleicht machen wir die dritte auch gleich noch. Vielleicht einfach dreimal durchladen und
ja, würde ich sagen.
Oder?
Wir verwöhnen die Leute richtig jetzt.
Alles klar, schön. Ja, ich fange einfach mal an mit der ersten Frage, die kommt von Furzeit oder Furzeit. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, habt ihr noch irgendwas auf der Band-Bucketliste? Ein Auftritt unter Wasser, Signature-Senfsorte oder so?
Ja, nee, also kann ich eigentlich, mir fällt so spontan wirklich nichts ein. Man muss fairerweise dazu sagen, dass ich mit meiner jetzigen Band schon mehr gemacht habe. Ich will jetzt gar nicht von erreicht sprechen, weil wenn man das Wort erreicht benutzt, klingt das immer so, als hätte man das nur gemacht, um etwas zu gewinnen oder erreichen. Aber ich habe mit der jetzigen Band mehr erlebt, als ich mir hätte je vorstellen können. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ganz, ganz viele Orte auf der Welt gesehen, Riesenkonzerte gespielt, winzig kleine verschwitzte Konzerte gespielt, total beschissene kleine Konzerte gespielt und total geile Konzerte klein gespielt und umgekehrt ganz genauso. Ich war aber nie der Typ, der, und jetzt gerade in dem Manta-Korsett oder Kontext auch nicht, der solche Sachen hatte. Ich bin halt immer auch so ein, da ist er wieder, irgendwie der miese Peter und Beschwerer-Typ. Ich brauche von Metallica kein verficktes Album mit einer Klassik, mit einem klassischen Symphonieorchester. Weißt du, wie ich meine? Ich brauche diese Gimmicks nicht. Es interessiert mich alles nicht. Ich wollte immer schon mal komplett nackt ein klassisches Orchester dirigieren. Das wollte ich immer gerne mal machen. Nur nackt mit wehender Banane und so einem Jackett an. Ein ganzes großes Orchester dirigieren. Das habe ich mir mal vorgestellt, aber das hat jetzt nichts mit meiner Band zu tun. Wie ist es bei dir, Simon?
Ja, weißt du, eine Zeit lang hatte ich so auf der Band-Bucketliste, ich würde gerne mal in Japan eine kleine Tour machen. Mittlerweile denke ich mir, vielleicht bin ich als Tourist besser aufgehoben in Japan, weil dann kann ich mir auch Sachen ansehen, auf die ich Lust habe. Und man ist nicht so, weißt du, man ist nicht so eingeschränkt von dem, wir müssen heute da spielen und morgen da spielen und du sitzt dann nur in irgendeinem Van und wirst hin und her kutschiert. War auf jeden Fall auf meiner Bucketlist.
Ganz kurz, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Grenzen fließend sind zwischen Tourist und Musiker, selbst bei deinem eigenen Konzert. So skurril ist dieses Land.
Ja, ich würde gerne mal hin auf jeden Fall. Das fehlt noch so ein bisschen auf meiner Liste. Aber sonst, sonst ehrlich gesagt habe ich auch keine großen Träume und Illusionen über irgendwas. Ehrlich gesagt, ich merke das immer wieder, auch wenn wir mit der Band irgendwie drüber labern, was wir jetzt so als nächstes machen wollen, dass ehrlich gesagt meine einzige Ambition ist, irgendwie was Geiles rauszubringen. Das ist echt, also ich merke das immer mehr.
Wir haben ja mal eine Folge über Live-Alben gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Oder zumindest war das mal Thema. Ich bin ja genau wie du riesiger Fan von Live-Alben und ich hätte eigentlich gerne von meiner Band ein richtig gutes Live-Album. Das Problem ist, dass ich dafür einfach zu scheiße spiele. So immer wenn ich so direkt Aufnahmen höre, das ist dann immer so okay, aber nie so, dass ich sag so, ey, lass uns das mal bitte rausbringen, weil ich habe das schon mal erklärt, ich konzentriere mich entweder so auf die Live-Performance für die Leute oder ich versuche einen perfekten Take auf Studio zu spielen, aber beides gleichzeitig kann ich nicht. So und dementsprechend bin ich da, glaube ich, nicht in der richtigen Band für. Aber das fände ich eigentlich geil von sich selber. So ein richtig geiles Live-Album, wo die Leute am Johlen und kochen und man hört die Energie und so. Also das fände ich schon gut, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Also voraussichtlich nicht.
Ja, ich würde sagen, damit ist es beantwortet. Mir fällt sonst auch nichts ein. Es ist eine gute Frage. Es ist wirklich eine gute Frage eigentlich. Und weißt du, es bringt mich auch so ein bisschen zum Nachdenken. Aber ja, so spontan fällt mir nichts weiter dazu ein. Um ehrlich zu sein.
Haben ja auch einiges gesagt. Lucky British Shorthair 47. Interessanter Name. Mich würde mal interessieren, wie ihr mit dem Unterschied zum metrischen System und angloamerikanischem Maßsystem zurechtkommt. Ich kann mir vorstellen, dass das als Auswanderer, der mit metrischem System aufgewachsen ist, nicht immer leicht ist, gerade was vielleicht die Maße von Amps, Caps und auch Bodentreter betrifft oder wenn man mit Gear im Flieger verreist. Alter, erstmal komplexe Schachtel, viele Nebensätze, danke dafür, Lucky British Shorthair 47. Man gewöhnt sich an alles, würde ich sagen, ne? Simon, ja. Wie siehst du das?
Ich finde, mein einziges Problem ist Temperatur. Dieses scheiß Fahrenheit in Celsius umzurechnen,
das stimmt.
Daran werde ich mich niemals gewöhnen. Natürlich habe ich ungefähr ein Gefühl dafür, wie sich 64 Grad Fahrenheit anfühlt, aber da die Umrechnungsformel ein Treppenwitz ist zwischen Celsius und Fahrenheit, ist es echt unmöglich, sich quasi zu merken, was jetzt genau was ist. Und
bin ich ja bei dir. Aber jetzt möchte ich es wissen. Fahrenheit, Celsius, 64. Was schätzt du, was 64 ist?
21 Grad Celsius.
Ist zu viel. Ich sag 17 Grad und es ist 17,7 Grad.
Ja,
nicht schlecht, Herr Kleinhardt. Nicht schlecht.
Du hast recht. Es ist auf jeden Fall, du hast eigentlich recht. 64 ist, 21 war zu hoch. 21 ist wahrscheinlich eher so 73 Grad Fahrenheit.
Das ist ein bisschen weniger. Das ist eigentlich ziemlich spot on, würde ich glaube ich sagen. 73 ist fast 23 Grad, hätte ich gesagt. Ein bisschen weniger. Es sind 70 Grad, genau wie ich gesagt habe.
Ja, also wie man sieht, das ist nicht so ganz einfach auf jeden Fall. Und
außer für mich natürlich.
Außer natürlich für Hanno, den Wetterexperten.
Maßmann.
Ja, Hanno muss ja, also du musst dich ja auch mit Wetter auskennen. In Florida ist es ist ja quasi ein überlebenswichtiger Skill zu wissen, wie heiß es draußen ist, damit man nicht einfach komplett zerkocht wird, wenn man nur vor die Tür tritt.
Aber ich muss schon zugeben, dass das schon immer noch eine krasse Umstellung ist. Er spricht ja auch direkt auf Maße von Amps, Caps oder auch Bodentreter an. Also es ist schon so, wenn mir jetzt jemand sagt, so 3 Inches oder 4 Inches, ja, da kann ich mir noch so ein bisschen was drunter vorstellen, weil ich weiß, 1 Inch ist so etwa 2,5 Zentimeter. Und wenn jetzt jemand sagt, 4 Inches, dann weiß ich, das sind 10 Zentimeter. Wenn ich jetzt aber sage, ich kaufe mir ein neues Case und da steht irgendwie 19,4 mal 23,6 Inches, habe ich nicht die leiseste Ahnung, was das eigentlich in echt für eine Maße sein könnte. Also das ist schon immer schwierig und da rechne ich immer um und muss einen Zollstock holen. Das mache ich auf jeden Fall.
Ich habe auch noch einen Zollstock zu Hause. Hier tatsächlich.
Ja, wie sich das gehört.
Natürlich.
Zum Bier aufmachen.
Ein Zentimeterstock meine ich natürlich. Und was mir hilft, um Zoll-Sachen ungefähr einschätzen zu können. Ich denke halt immer daran, wie viel 12 Zoll sind. 12 Inch wegen der LP, wegen des Speakers. Ah. Das ist für mich immer so ein bisschen die Orientierung so. Und wenn ich jetzt also, weißt du, ich kann mir dann zumindest vorstellen, oh ja, ich muss jetzt zum Beispiel für das Warehouse irgendwie so eine Werkbank kaufen, ja, so eine rollende Werkbank so. Und wenn dann da
bauen.
Wenn dann da steht, keine Ahnung, 50 Zoll, dann denke ich mir ja, wie viele 12 Inches übereinander sind das sozusagen, so, weißt du? Also von daher, das ist so mein Behelfsmittel.
125 Zentimeter in etwa, ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, ne, wo ich die größten Probleme mit habe, ist definitiv, weil ich ja viel koche, sind so Kochrezepte, ne? Weil da sind die Amis wirklich komplett lost, Alter.
Yeah.
Mit so Fantasie-Maßen, so, ne? Ey, das metrische System ist das allerbeste auf der Welt. Dafür würde ich sterben, für diese Überzeugung, so, ne? Also, es ist echt so krass.
Auf jeden Fall.
Und Gramm, bitte mit Gramm und Kilogramm und alles ist so einfach. Aber wenn du dir ein amerikanisches Kochrezept reinziehst, da steht dann sowas wie ein Teaspoon, ein Tablespoon. Und ein Tablespoon heißt mitnichten, ihr geht zu eurem Schrank und holt einen Esslöffel raus, sondern es ist eine ganz bestimmte Maße, die in Ounces gemessen wird. Flüssige Ounces oder 3 Ounces? Das ist dann halt auch die Frage, so, ne? Reden wir über einen Tablespoon Zucker oder reden wir über einen Tablespoon Olivenöl oder so? Und dann gibt es noch so Sachen, die sind durchaus ernst gemeint, wie zum Beispiel eine Messerspitze und so eine Scheiße. Also völlig absurd. Und dann gibt es so Cups, das ist so die Einheit für Flüssigkeiten im Normalfall. Total schwierig. Also ich habe auch schon richtig viele Sachen verkocht und nicht hingekriegt, weil ich mich einfach so dermaßen verschätzt habe mit diesen komischen Fantasieeinheiten, ne? Und dann, man kauft sich dann irgendwann nach und nach, dann genau wie bei euch im Haushalt wahrscheinlich, dann einfach so man kauft sich diese Einheiten einfach zum Messen. Man schätzt es nicht ab, weil man kann das ja auch nicht so wiegen, sondern man kauft sich dann halt einfach Gefäß und da steht drauf ein Cup oder ein Viertel Cup oder sonst was. Also es nervt. Ich bin kein großer Fan davon und ich werde versuchen, bis ich mit den Vereinigten Staaten von Amerika durch bin, glaube ich, dass ich es geschafft habe, dass das metrisch-schützende System hier zurück ist. Denn es war ja mal da.
Ja, hoffentlich. Es wäre, aber wir wissen ja, die Amerikaner sind unbelehrbar, von daher wird sich daran wohl nie was ändern.
Das stimmt. Mach mal weiter.
Ja. Drunken Third. An Simon. Florida versus Oregon. Alter Hut vielleicht, aber ihr habt gefragt. Wie ist nach ein paar Jahren dein Bild von Portland im Allgemeinen und Post-Corona im Speziellen? Wir waren vor 2 Jahren zum ersten Mal dort und entgegen unserer Einbildung in keinster Weise auf das Bild eingestellt, das sich uns Downtown bot. Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, Leid, Elend und auch Leerstand und vernagelte Fassaden ohne Beispiel. Als wohlbehütete Weicheier aus der norddeutschen Provinz sind wir eh gar nichts gewohnt, waren aber der Meinung, wir wüssten in etwa, was uns erwartet. Aber wir haben am helllichten Tag mitten auf belebten Plätzen Dinge gesehen, die sich eingebrannt haben. Wie ist das für Bewohner der Stadt? Blendet man das irgendwann aus? Diese Frage erinnert mich daran, als meine Mutter hierher zum Besuch kam. Ich würde sagen, ihr Eindruck war ungefähr ähnlich. Vor wie vielen Jahren, sagte er? Vor 2? Ja. Also ich sag mal, ja, es ist auf jeden Fall keine einfache Situation. Downtown ist so ein bisschen natürlich verkommen zu so einem, ja, wie soll ich sagen, zu einem sehr heftigen, ja, es ist so ein Drogenumschlagplatz irgendwie. Du siehst auf jeden Fall richtig, richtig Zombies. Und ich hatte ich hatte das vorher nur mal in Vancouver, Kanada. Nur mal so, Vancouver, Kanada, eine der allerteuersten Städte der Welt, ja, ganz oben mit dabei. Wir haben damals im Rickshaw Theater gespielt. Die zwei, drei Blocks um dieses Theater sind absolut
Walking Dead.
Ja, absolut. Es ist wie Walking Dead. Es ist einfach das absolute dystopische Höllenloch.
Muss man auch sagen, es ist auch eine offene Drogenszene. Das heißt, die Polizei schreitet dort nicht ein. Es ist halt quasi eine Abmachung und es ist halt eigentlich total widerwärtig, weil der Deal mit den ganzen Drogis ist so, ey, ihr könnt euch hier komplett vernichten und auf der Straße sterben. Wir stören euch dabei nicht bei, aber bitte bleibt den anderen teuren Stadtteilen fern.
So, genau, so ungefähr. In Portland ist es ist so ein bisschen anders. Es wurden Drogen dekriminalisiert. Das ist ja immer so ein Thema. Sollte man Drogen dekriminalisieren? Bis zum gewissen Grad sicherlich sinnvoll. Andererseits muss dann natürlich auch Infrastruktur geschaffen werden, um diesen Leuten zu helfen. Und ich sag mal, mit dieser Infrastruktur kommt man in Portland nicht hinterher. Ich glaube, diese Drogendekriminalisierungssache wird jetzt wieder rückgängig gemacht. Man versucht, Downtown Portland wieder etwas, ich sag mal, lebenswerter zu machen, denn wie soll ich sagen, bei aller Toleranz, es ist natürlich schlecht für eine Stadt, wenn Downtown, wenn sich niemand Downtown aufhalten will. Und
das ist fucking Zombieland da, Alter. Ja,
also es ist,
das ist richtig, richtig krass.
Es ist nicht so schlimm wie in Vancouver, finde ich. Aber es ist auf jeden Fall nicht schön so. Das kann ich definitiv sagen. Und ich halte mich auch relativ wenig in Downtown auf. Ich muss aber auch sagen. Aber
neulich haben wir dich da noch usen sehen, Alter. Ne? Aber Downtown, schön Schuss setzen, Simon.
Ja, ein Schuss Koffein auf jeden Fall, ja. Es gibt auf jeden Fall so Ecken, da bin ich extrem ungern. Es gibt ein Venue Downtown zum Beispiel, Dante's heißt das. Das ist, da sind viele Metal-Shows. Und dann bist du da bei einer Show und dann kommt irgendein. Dann auf einmal kloppt sich ein Obdachloser mit einem Security Guard oder so und du denkst so, okay, fett, den Stress muss ich nicht unbedingt haben. Also ja, es ist alles so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Jetzt versucht man es wieder irgendwie etwas in den Griff zu kriegen. Ich habe keine wirklich guten Antworten darauf, aber im Grunde genommen beeinflusst es mein Leben in Portland, so knallhart das jetzt klingt, so gut wie gar nicht. Denn ich muss mich ja nicht downtown aufhalten. Und halt mich da auf, wo es mir gefällt.
Manche Leute müssen das leider so, ne? Weil sie natürlich, wie du schon gesagt hast, sie sind drogenkrank und man ist natürlich, wenn man drogenkrank ist, genau da, wo Supply and Demand ist, also da, wo man seine Drogen herbekommt. Und gerade wenn Drogen entkriminalisiert werden, und ich spreche mich jetzt weder dafür noch dagegen aus, ist es oft leider das Endergebnis, genau wie Simon eben sagte. Wenn man einfach sagt, so ja, wir entkriminalisieren das ganze Game jetzt, aber es gibt keine Angebote und irgendwie das zu regeln, ey, richtig krass auch Seattle. Ist ja auch so abgefuckt. Viel zu krass. Aber diese ganzen Städten auf der Westseite, so bei aller Liebe, das stimmt so nicht. Philly ist auch mega im Arsch. Mhm. Portland, Seattle, San Francisco, es ist alles so krass, wo alle irgendwie versuchen, so eine offene, tolerante Drogenpolitik zu fahren, verwandelt sich halt einfach. Weil das Problem ist, wenn du eine offene, tolerante Drogenpolitik fährst, aber du hast keinen Sozialstaat oder Gesundheitssystem, was das auffängt, dann ist es halt genau wie Simon sagte, dann hast du halt von jetzt auf gleich Walking Dead und Zombieland. Viel zu krass. Also ich finde es auch, und du sagst, du musst da nicht wohnen, beziehungsweise du musst da nicht downtown gehen, das stimmt natürlich. Manche Leute müssen das aber dummerweise. Es hat natürlich auch mit ganz vielen Menschen, die in der Großstadt leben und das nicht haben, und das ist überhaupt kein Vorwurf, mir würde es ja genauso gehen, man hat das ganz große Glück, dass man sich mehr oder weniger einigermaßen aussuchen kann, wo man wohnt und nicht downtown wohnen muss, weil man irgendwie entweder von der Sucht getrieben ist oder weil man sich nur das letzte Loch leisten kann. Auf jeden Fall total schwieriges Thema, wie ich finde, aber da hat der Fragensteller in diesem Fall oder die Fragenstellerin diesmal rausgefunden, beziehungsweise was sie gemerkt haben. Ja, es ist, ich weiß nicht, also muss ich aber auch ganz sagen, mit welcher Einstellung seid ihr denn nach Portland gefahren? Dachtet ihr, das ist so gated community, total clean, das ist eine Millionen Großstadt oder eine riesige Stadt?
Das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, was man auch nicht ganz vergessen darf, ist, dass grundsätzlich die soziale Situation in den USA so viel schlechter eigentlich. Es gibt hier so viel mehr Elend und Obdachlosigkeit generell als in Deutschland zum Beispiel. Und das betrifft viele Großstädte in den USA. Es gibt Städte, die händeln es besser, und es gibt Städte, die händeln es schlechter. Aber dieses Elend ist hausgemacht. Das ist Politik. Und es wird ja offensichtlich nicht genug dagegen getan auf politischer Ebene, um dieses Problem zu lösen. So, und im Grunde genommen ist das so ein Schulterzucken, ein politisches Schulterzucken. Und
sehr interessant ist, und das muss man einfach in dem, dort wo die Politik für amerikanische Verhältnisse am liberalsten ist, und das meine ich nicht werten, das ist auf jeden Fall die Drogensituation mit Abstand am abgefucktesten. So. Das ist auf jeden Fall krass zu beobachten. Das ist halt einfach ein Fakt. So, ey, Florida-Politik, don't get me started. Das ist natürlich alles total fürchterlich, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber es gibt in dem Sinne hier natürlich keine so abgefuckte offene Drogenszene. Die Leute nehmen wahrscheinlich ganz genauso viel Drogen, nur halt anders und versteckt. So, ne? Aber der Unterschied ist, dass es halt eben nicht direkt vor deiner Straße auf deinem Auto passiert.
Der Punkt ist, dass es Städte gibt in den USA, wo diese Leute einfach aus der Stadt geschmissen werden. Was halt genauso wenig eine Lösung ist. Ja, cool, dann hast du halt diese Drogenprobleme nicht direkt vor deiner Nase. Allerdings ist es nicht so, dass es da eine Infrastruktur gibt oder den Leuten geholfen wird. Nee, die Leute werden einfach verjagt sozusagen. Ja, also es gibt Orte, es gibt Städte in den USA, wo sehr konservative Politik herrscht, wo einfach Obdachlosigkeit quasi illegal ist. Öffentliche Obdachlosigkeit, und
das ist natürlich völlig absurd.
Ja, natürlich.
So ein Gesetz.
Ja, ja, aber das ist halt das Problem. Es gibt einfach ja, wie ich schon sagte, für mich ist es ein politisches Schulterzucken, das kannst du für beide Parteien sozusagen, die haben ihr ganz eigenes Schulterzucken, die einen versuchen sich sehr liberal und offen zu geben und haben dieses Experiment des Dekriminalisierens ausprobiert mit mehr oder weniger Erfolg, und in anderen Städten wirst du halt als Obdachloser einfach von der Polizei aufgesammelt und irgendwo außerhalb ausgesetzt, so. Was jetzt daran, weißt du, was ich meine? Es ist so, also es ist, im Grunde genommen ist das alles scheiße. Kurz gesagt.
Ganz ohne Frage. Wie gesagt, und es ist natürlich, aber für mich ist das halt auch so, das ist natürlich auch eine dekadente Haltung, die ich hier an den Tag lege, aber ich kann das Konzept große Stadt sowieso nicht mehr. Ich kann es einfach nicht, ich ertrage das nicht. Also Simon und ich, da haben wir auch lange drüber gesprochen, wir waren ja auch irgendwie vor ein paar Monaten zusammen eine Woche in Los Angeles. Ey, das saugt mich aus, es macht mich krank, es macht mich fertig, und wenn das dann noch gepaart ist mit so einer offenen Drogenszene und dieser natürlich Hand in Hand gehenden extremen Kriminalität, also ich meine, das ist ja keine Fantasie, was wir hier erzählen. In San Francisco hast du ja auch diese Kriminalitätsdelikte, Diebstahldelikte unter $1,000 Warenwert, Sachwert werden nicht mehr verfolgt von den Bullen. Das heißt, dir reißt jemand dein Laptop aus der Hand auf der Straße, du gehst zu den Bullen, dann sagen sie, ja, welcome to San Francisco, können wir leider nichts machen. Ist viel zu krass, aber es ist wirklich so. Und das ist natürlich ein Ding, das ist für mich ein politischer Offenbarungseid. Ich habe aber natürlich auch keinen besseren Vorschlag. Also es ist auf jeden Fall total krass, aber ich könnte das sowieso nicht mehr in so einer großen Stadt leben mit dem Ganzen, was dazugehört, aber ich habe einfach keine Nerven für so offene Drogenszene und es ist mir einfach persönlich, es ist nicht mein Ding. Ich kann aber verstehen, also es sind Drogenkranke. Drogensucht ist eine Krankheit und das muss man sich immer vor Augen halten. Es sucht sich keiner aus, sich auf der Straße rumzuwälzen und mit der Luft zu schimpfen.
Ja, so sieht es nämlich aus.
Ich mach mal weiter. Domodi. Was sind eure Lieblingsfilme? Gruß aus Dortmund. Ja, erstmal beste Grüße zurück ins schöne Dortmund. Geile Show gespielt letztes Jahr. Grüße ans Junkyard. Was sind unsere Lieblingsfilme, Simon? Du bist eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr Filmbuff, als ich das bin. Ich bin eher so, ich freue mich immer, wenn ich einen geilen Film sehe, aber ich glaube, mehr Wissen und mehr Knowledge über Filme hat Simon eigentlich. Der ist der richtige Ästhet, glaube ich.
Ja, es hat in den letzten Jahren etwas nachgelassen, aber ich hatte durchaus Phasen, wo ich richtig krass Filme gesuchtet habe. Eigentlich muss ich sagen, so meine Guilty Pleasure und für die ich mich nicht schäme, sind eigentlich so 80er-Filme. 80er Action.
Ja, ist bei mir genau das Gleiche.
80er Action-Filme, sogar Action-Komödien. Also du weißt, ich gucke mir keine Komödie aus dem Jahr 2024 an, damit kannst du mich jagen, aber so Action-Komödien aus den 80ern, frühen 90ern, kann ich mir 1A angucken.
Bin ich 100 pro dabei.
Lieblingsfilme fällt mir ein. Meine andere große, wie soll ich sagen, Film, mein großer Filme sind so Thriller. Ich stehe total auf Thriller aus so ziemlich jeder Ära. Fällt mir ein, den ich extrem unterhaltsam fand, den man leider nur einmal richtig gut gucken kann, ist The Game mit Michael Douglas. Der Film hat nämlich ein Ende, was so unvergesslich ist, dass man, weißt du, bei mir ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich einen Film gucke und ich gucke den dann 6 Jahre später, habe ich eigentlich die Handlung mehr oder weniger vergessen. Und dann kann ich mir den Film nochmal angucken, ohne dass ich eh schon alles weiß. Und The Game ist so ein Film, wo das leider nicht zutrifft, aber der ist auf jeden Fall, den finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten, ich stehe, Day of the Jackal heißt der, ist ein Film aus den 70ern, britische und französische Produktion, glaube ich. Geht es darum, dass ein Auftragsmörder quasi beauftragt wird, Charles de Gaulle zu exekutieren. Und auch ein geiler Film. Aber ja, also ich im Grunde genommen 80er, frühe 90er und Thriller sind mein Ding.
Bin ich eigentlich genau bei Simon, bei dir. Kann ich genauso unterschreiben. Ey, für mich gibt es nichts Geileres als so 80er, 90er Jahre Action Comedy. Lethal Weapon ist für mich das Allergrößte zum Beispiel. Das absolut Allergrößte. Alle 4 Teile geil. Beverly Hills Cop, alles geil. Yeah. Ich bin auch riesiger, der erste Rambo-Fan ist für mich, Alter, ein verdammtes Lebensgefühl.
Mega.
Das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Speaking of, Obdachlose werden aus der Stadt gejagt. Ich wollte eben, wäre das Thema nicht so ernst gewesen, eigentlich gesagt, denkt immer dran, was bei John Lee Rambo passiert ist, als sie ihn aus der Stadt werfen wollten. Genau, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Ich mag aber auch so 90er-Blockbuster, so Feel-Good-Filme, The Rock, Con Air, solche Sachen. Sorry, stehe ich einfach drauf. Und ansonsten, wenn es so um Lieblingsfilme, ja, so riesige, ja, so 90er oder halt, ne, Dazed and Confused finde ich unglaublich. So ein amerikanischer Teenager-Film über so den letzten Schultag 1976, glaube ich, also wirklich unglaublicher Film. Scarface finde ich obergeil. Schweigen der Lämmer ist nach wie vor unangetasteter Wahnsinn. Dead Man Walking with Sean Penn finde ich unglaublich gut als Film. Und ich glaube, der absolute Lieblingsfilm, wenn es wirklich so um Cinemagrophie, wie sich das, ich bin Cinemagrophil, ich weiß nicht, wie das heißt, aber du weißt, so von den Bildern, ein bisschen Klischee, aber ich stehe ultra auf 2001 Odyssee im Weltraum, Space Odyssey. Das ist einer der besten Filme aller Zeiten, finde ich. Dazed and Confused kann ich immer wieder gucken.
Ich denke noch an Robocop, den ersten, Terminator 1. 2 ist natürlich auch geil. Ich mag 1 besonders gern.
2 ist auch der Wahnsinn.
Ich mag 1 besonders gern, weil der Film im Vergleich zu 2 so krass düster und so viel ernsthafter wirkt irgendwie. Es ist, aber beide Filme so für sich mega geil. Weißt du was, ich denke oft drüber nach, warum, also einerseits ist man natürlich Nostalgiker, so, ne? Man ist mit diesen ganzen Sachen aufgewachsen und vielleicht, man hat diesen Bezug dazu, man war damals Kind, man war Jugendlicher, als man diese Filme zum ersten Mal gesehen hat. Die haben dementsprechend einen anderen Eindruck hinterlassen. Ich glaube aber auch, dass so Sachen, dass in diesen Filmen aus dieser Ära oder so zwischen den 70ern und 90ern, sagen wir mal, dass dadurch, dass es einfach weniger Technologie gab, man viel naivere Dinge in Filme packen konnte. Verfolgungsjagden und so ein Scheiß. Ja, das ist alles heutzutage mit einem Smartphone. Man muss sich jetzt immer in Filmen was ausdenken. Oh ja, leider ist der Akku meines Telefons leer. Deswegen habe ich nicht die offensichtlichste Lösung meines Problems. Ja, und damals war es einfach so, es gab vielleicht kein Funktelefon. Man musste von A nach B schnellstmöglich irgendwie spektakulär, weißt du, also das sind so Sachen, die mich an aktuelleren Filmen immer so ein bisschen abtören. Alles wirkt sehr abgebrüht, weil wir einfach zu entwickelt sind quasi.
Und wir hatten das Thema schon oft und damit können wir die Frage auch beenden. Der beste Film aller Zeiten, sowohl für Simon als auch für mich, ist Brainscan.
Ja, auf jeden Fall.
Da gibt es keine zwei Meinungen. Kann ich mindestens einmal im Jahr gucken und ich entdecke immer wieder was Neues. Haben wir gerade vor ein paar Monaten schon drüber geredet. Brainscan. Das Intro, die Intro-Melodie, die Brainscan-Theme quasi immer noch bei Manta-Konzerten oft die Intro-Einlauf-Melodie. Der absolute Wahnsinn. Und totaler B-Movie, der aber mich auf dem richtigen Fuß schon erwischt hat in bester Soundtrack, nur so, also White Zombie ist dabei, Ted ist dabei, Butthole Surfers, glaube ich, Primus. Der absolute Wahnsinn. Ey, Primus, ja. Also, Brainscan, das ist der Shit. Mach mal weiter.
Ich mach mal weiter. Markus Schädel, schöner Name. Vielleicht
auf jeden, was Amtliches, ja. Solide, Markus Schädel.
Genau. Er sagt oder fragt, vielleicht irgendwas über Inspiration. Ja, vielleicht, Markus.
Ja, wie wär's damit? Hier schön Rambo, Alter.
Welche Bands haben euch inspiriert, Musik zu machen und warum gibt's heute überhaupt noch Bands, die das schaffen, auch bei euch?
Ja, Inspiration. Ja, also, ne? Ich habe angefangen, Musik zu machen, weil ich so einfach unfassbar auf AC/DC abgeschmiert bin. Die Geschichte ist steinalt, aber brandaktuell. Wenn ich die Band höre, bin ich immer noch so, ja, genau deswegen machst du das, weil du immer noch versuchst, diesen Drachen zu reiten und dieses Gefühl zu bekommen, was du bekommst, wenn du die Band hörst. Aber ansonsten ist es leicht zu beantworten. Ich bin genauso nostalgisch bei meiner Musik wie mit meinem Film. Ich höre wenig aktuelle Musik und bin da auch nicht so richtig immer auf der Suche. Da hat Simon sicherlich eher noch so das Ohr auf der Straße. Aber ey, keine Ahnung, jetzt gerade gestern zum Beispiel mal wieder die Superfass und Big Muff von Mud Honey zum Beispiel gehört. Black Flag, My War, zweite Seite. Das sind dann so Sachen, die kriege ich durch Zufall auf meinem iPod, den ich jetzt wieder rausgekramt habe, dann eingespielt und merke immer so, ja, Alter, dann höre ich das und bin total beseelt und begeistert. Also was inspiriert mich, Musik zu machen, ist definitiv Musik, von der ich selber totaler Fan bin. Ganz eindimensionale Antwort, aber genau so ist es. Und gibt es heute überhaupt noch Bands, die das schaffen? Bands? Ich weiß nicht, ist mir egal, ob die Bands noch aktiv sind. Es gibt wenig Bands, das liegt aber daran, weil ich die Ohren und Augen nicht weit genug auf habe momentan. Gibt es bestimmt, aber für mich ist Bands, die ich schon immer geil fand, immer noch Inspiration genug.
Ja. Ja, für mich ist es, ich habe natürlich auch schon tausendmal erzählt, dass ich durch Fear Factory Gitarre spielen wollte. Brauchen wir jetzt nicht gar nicht weiter drauf eingehen unbedingt, aber es gibt auch heutzutage noch Bands, die mich manchmal echt total umhauen. Es wird natürlich viel seltener, ne? Wenn man, keine Ahnung, 17, 18 ist und ganze Genres neu entdeckt, ist es natürlich viel, viel aufregender alles und flasht einen mehr. Aber ja, heutzutage ist es bei mir oft so, dass ich irgendwie was Unerwartetes irgendwie höre, was mich auf einmal total umhaut. Zum Beispiel vor ein paar Jahren habe ich eine Band namens True Widow, habe ich einen Song gehört irgendwie, Mash Mask heißt der, hat mich total umgeflasht. Das ist so, hat er keine Ahnung, so eine Mischung aus Grunge und Garage Rock irgendwie, aber einfach geht einem hart unter die Haut, schön so träge und Depri irgendwie, hat mich so total, ist irgendwie so ein Genre, was ich einfach überhaupt nicht auf der Uhr habe normalerweise, wo mich aber die Qualität so komplett umgehauen hat. Vor 2 Jahren, glaube ich, hat einer meiner besten Kumpels, Miller, hat eine Band namens Holy Fawn angemacht, als wir zu Abend gegessen haben bei ihm, als ich zu Besuch war. Hab mich auch komplett umgehauen, ist jetzt eine meiner Lieblingsbands. Und ich sag mal, es sind manchmal so Sachen, Sounds sind auch, also wenn eine Band richtig gut ist und dann richtig geile Sounds fährt irgendwie, das sind so Sachen, die mich heutzutage oft inspirieren, wo ich was höre, wo ich mir denke, Alter, wie macht man das so? Ja, auch gutes Beispiel, Big Brave ist eine Band, die ich erst Anfang diesen Jahres oder so für mich erschlossen habe, wo der Gitarrist Matt Ball heißt, der, nicht zu verwechseln mit Matt Ball, der Hardcore-Band, Mathieu heißt er, sein Franco-Kanadier. Der hat so Solo-Zeug, wo der einfach so zwei Amps aufgebaut hat in einem Warehouse und dann, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so alles sehr, sehr emo irgendwie für sich, aber eigentlich so Drone-Sounds und so weiter, ey, kein Plan. Also ich finde das einfach, wenn Musik irgendwie eine gewisse Emotion oder eine ganz bestimmte Stimmung vermittelt und dann noch geile Sounds hat, da entdecke ich doch immer wieder coolen neuen Scheiß.
Ich muss es auch ein bisschen revidieren, wo ich dir jetzt gerade zugehört habe beim Reden. Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren viele extrem junge Bands gesehen hier in den USA. Live gesehen für $10 irgendwo um die Ecke in der Bücherei. Also sehr, sehr undergroundig, hardcore-punkig. Und da ist mir aufgefallen, dass es eine neue Generation gibt, das habe ich hier schon mal erwähnt, die auch Platten machen, die unglaublich schnell und kaputt sind, die sich überhaupt nicht für Aufnahmequalität scheren, sondern das einfach aufs Band live prügeln. Und das hat mich sehr inspiriert, dass ich so ein bisschen jetzt an so neuen Sachen, an denen ich jetzt gerade arbeite, dass ich weg von der großen Produktion möchte. Das ändert sich bestimmt auch irgendwann mal wieder so, ne? Aber momentan versuche ich mich ganz bewusst zu minimieren und einzuschränken, bewusst einzuschränken in dem, was ich mache kreativ. So, wenn ich aufnehme, dass ich zum Beispiel nicht viele Mikrofone benutze, dass ich einfache, günstigere Mikrofone benutze, dass ich versuche, viel live aufzunehmen und solche ganzen Geschichten. Und das hat mich dann schon inspiriert, dass ich halt einfach so, ey, du musst nicht immer so ein Mammut-Monster-Epos schaffen. Manchmal braucht es halt auch einfach brutale Eindimensionalität. Und da bin ich gerade auf dem Film sehr. Und das habe ich, glaube ich, vielen jungen Bands, die hier tourend durch die Stadt gekommen sind, zu verdanken, die einfach total gerissen. Also die größte Inspiration kriege ich momentan davon, wenn ich Bands beim Live-Spielen zugucke. Mhm. Und mich das mitreißt, umhaut, als Gegenentwurf zu Green Day.
Ja, fair enough, ja. Was ich auch noch, ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem eine Demo-Submission bekommen für Total Dissonance Worship, habe ich heute digital rausgebracht, ist ein so ein Ein-Mann-Black-Metal-Projekt, heißt Fiori del Male, nicht Frutti di Mare, sondern Fiori del Male. Da kommt der Aal schon ins Bild von Hanno. Den er mir noch schuldet.
Der Gummi-Aal, muss man sagen.
Man schuldet mir noch einen Gummi-Aal. jedenfalls, das ist zum Beispiel auch interessant. Ich will jetzt nicht zu nerdig werden, aber kennst du mikrotonale Musik, Hanno?
Nee, ich muss den Aal mal fragen, aber ansonsten glaube ich nicht.
Okay, mikrotonal heißt das sozusagen, stell dir vor, du würdest an deine 24-Bund-Gitarre einfach noch 24 weitere Bünde machen und damit die Bünde halbieren und quasi hast dann so Zwischentöne. Gibt es schon eine ganze Weile?
Ich bitte dich.
Ja, ja, gibt es schon eine ganze Weile im Extremmetal, finde ich normalerweise so richtig ätzend. Also ist wirklich so ein Ding, da hört es bei mir auf, egal wie sehr ich dissonante Mucke mag, mikrotonal kannst du mich normalerweise mit jagen. Anyway, schickt mir so ein Typ aus Italien sein Solo-Projekt, so dissonanter Black Metal mit so mikrotonalen Elementen und das ist absolut der absolute visionäre, super ausgecheckte Obershit, so was mich einfach komplett umhaut. Der hat es irgendwie geschafft, das sehr musikalisch einzubauen und so, dass es sogar episch und dramatisch wirkt und nicht einfach nur wie ätzender Neues. Und ja, es ist manchmal krass so. Unerwartete Demo-Submission, die so genial wirkt, wo du das Gefühl hast, Alter, ich hab's hier mit jemandem zu tun, der das absolute Genius ist, sozusagen. Also ja, ey, kommt immer mal wieder vor, dass man inspiriert wird.
Geht weiter mit Jörn Hadorn. Nachname schreibt sich H-D-O-R-N. Hadorn. Jörn Hadorn. Welche Mensur für welches Tuning? Darf die tiefe Seite schnarren? Mhm. Ja, Simon, sag du doch mal.
Boah, ey, das ist so eine total schwierige Frage, finde ich. Ich krieg oft so Nachrichten, ey, welche Seitenstärken spielst du? Und denk mir immer so, ja, spielst du überhaupt das gleiche Tuning wie ich? Hat deine Gitarre die gleiche Mensur? Was ist das eigentlich für eine Frage? Hier kann ich nur sagen, ey, das ist, weil dieses Fass kann man kaum aufmachen. Das ist so ein unendliches Fass, ein bodenloses Fass irgendwie. Die tiefe
Gib
Seite.
Gib dem Jörn doch mal mit, ja, okay, auf den Weg.
Pass auf, die tiefe Seite darf schnarren. Besonders wenn man viel verzerrt spielt, dann ist es okay. Wenn man viel clean spielt, vielleicht nicht so geil. Welche Mensur für welches Tuning? Alles unter A, würde ich sagen, ist mit 25,5 okay. Nicht alles unter, alles über A. Alles darunter müsste man schon gucken. 27 Zoll, 28 Zoll, wenn man tiefer stimmen will. Ich stimme ja G und F teilweise, das kannst du dann eigentlich nur noch mit mehr als 27 Zoll machen.
Ja, ich möchte da gar nicht zufügen, weil ich mich da einfach nicht mit auskenne. Ich spiele immer meine Gitarren, die mir, ich weiß nicht mal, wie lang die Hälse sind. Die eine ist lang, der andere ist kurz. Mhm. So viel kann ich dazu so beitragen. Darf die tiefe Seite schnarren? Bei mir schnarren die Saiten immer so ein bisschen, weil ich stehe auf eine tiefe, flache Seitenlage.
Ito.
Und wie Simon schon sagt, wenn es zerrt, dann ist es auch wenn es verzerrt ist, vollkommen in Ordnung. Solange man die Akkorde noch irgendwie vernünftig spielen kann und auch wenn es ein Open-Tuning ist, die Töne richtig durchkommen, sehe ich da überhaupt kein Problem. Ich finde es sogar ab und zu, wenn ich die nicht eingestöpselt habe und so die schnarrt so ein bisschen und ich spiele mich warm, finde ich das fast so ein bisschen sexy. Weißt du, wie ich meine? Weil es so irgendwie so fast so klingt, als würde man schon irgendwie durch einen kleinen M spielen, weil es halt eben diese Schnarren mit spielt. Irgendwie, keine Ahnung.
Kenn ich nicht.
Also, kennst du nicht? Okay, alles klar. Mach mal weiter.
Tamino-MH. Begegnet ihr vielen Arschkriechern und Speichelleckern? Wie geht ihr damit um und was sind eure besten Stories? Außerdem will ich Okin grüßen, aber nicht, weil er ein Arschkriecher wäre. Hehe.
Okin, beste Grüße, Arschkriech-Style, Alter. Grüße gehen raus.
Vielleicht ist Tamino ein Arschkriecher und will Okin bisschen beeindrucken mit diesem Gruß. Mit diesem einen Gruß.
Arschkriechern und Speichelleckern. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht in der luxuriösen Situation, dass bei mir Leute rumschleimen. Also ich will jetzt auch nicht bewusst tief stapeln, aber das erlebe ich einfach nicht. Also, dass mir jemand in den Arsch kriecht und meinen Speichel lecken will. Also erlebe ich wirklich nicht. Vielleicht, nee. Also muss ich sagen. Wie geht ihr damit um? Was sind eure besten Stories? Also wenn ich merke... Das gibt ja einen großen Unterschied, wenn Arschkriecher und Speichellecker, also insbesondere so Arschkriecher, das ist ja so, das Wort deute ich so, dass jemand extrem nett zu dir ist und dir nach dem Mund redet, weil er sich was davon erhofft. So, ne? Und bei mir gibt es halt nichts zu gewinnen, das ist der Punkt. Also was soll man sich da, also was verspricht man sich da? Und dementsprechend, wenn ich merke, dass Leute mir erzählen, wie unfassbar geil sie meine Band finden, ab und zu passiert das, dann bedanke ich mich freundlich und versuche das Gespräch kurz zu halten, denn ich mag das nicht, wenn man sich im Gespräch nicht auf Augenhöhe begegnet. Wenn Leute einen ankommen und erzählen, das ist das Tollste, was du machst und du bist der Größte oder sonst was. Ich weiß, kenne ja nichts, ich weiß nicht mal deinen Namen oder so, ne? Und wenn mir dann im gleichen Atemzug erzählt wird, oh, wie wichtig meine Musik ist, ich nehme das hin und ich freue mich da auch total drüber. Aber man mag es mir nachsehen, wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Also man kann mir vieles nachsagen, aber sicher nicht, dass ich mir irgendwie, wenn mir jemand Komplimente macht, dass ich mir dann ein Ei drauf pelle oder so. Also dementsprechend gibt's da auch gar nicht so derbe Stories irgendwie. Was ich nicht mag, und das hat nichts mit Speichellecken oder Arschkriechen zu tun, ist aufgesetzte Freundlichkeit. Das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn Leute so falsch freundlich sind und man das Gefühl hat, eigentlich finden die einen scheiße, dann sag doch lieber, dass du mich scheiße findest.
Ja, oder lass mich in Ruhe. Ja, man muss.
Ja, das noch viel besser. Ja. Wenn du mir nämlich sagst, dass du mich scheiße findest, dann weiß ich nicht, dann empfinde ich das vielleicht als Angriff, wenn ich dich gar nicht gefragt habe.
Ja, ich glaube, ich habe auch relativ wenig Leute erlebt in meinem Leben, die jetzt wirklich richtige Arschkriecher sind. Ich kann nur sagen, ich tue mich auch schwer mit, wie soll ich sagen, mit Lob. Ja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, dass er meine Musik so geil findet, dann ist mir das so ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist ja auf der einen Seite, man könnte ganz überkandidiert, könnte ich natürlich sagen, ja, ich auch, deswegen mache ich die Musik so, wie ich sie mache. Ich finde sie auch geil. Vielen Dank. Gleichzeitig ist es aber eher so, ich versuche dann oft, die Unterhaltung ein bisschen umzulenken und allgemeiner über coole Mucke zu labern. Damit, weil das ist, über Mucke labern kann ich immer, aber darüber labern, ob meine Mucke jetzt geil ist oder nicht, kann ich nicht so wirklich. Von daher, ja. Aber ja, ich hab keine wirklichen Stories, wo mal jemand so richtig Speiche geleckt hat. Falsche Freundlichkeit ist ein gutes Stichwort. Ja, ich war gestern zum 100. Mal beim Tierarzt wegen unserer Hündin. Wir wechseln gerade den Tierarzt. Grundsätzlich.
Wir wechseln den Hund.
Wir wechseln definitiv nicht den Hund. Und die Ärztin, die hatte so eine krass aufgesetzte Piepsestimme. Also, wo du echt das Gefühl hast, die könnte auch Serienmörderin sein. Ja, weil das alles so krass, weil das so eine krasse Show ist. So. Creepy irgendwie, wenn Leute so richtig aufgesetzt freundlich sind, wenn das so ein Mechanismus ist, den die einfach an- und abstellen. So, das merke ich auch immer sehr und finde ich, ist eine extrem unangenehme Eigenschaft.
Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn Leute einem ernst gemeinte Komplimente machen, also ich weiß es zu schätzen, also nicht, hört bitte nicht auf damit, ich freue mich da wirklich drüber. Aber mehr als ein wirklich ernst gemeintes, freundliches Danke sehr, weiß ich darauf dann auch nicht wirklich zu antworten, weil ich lasse mich denn doch noch nicht hinreißen und analysiere mit dem Gegenüber denn, warum ich so geil bin. Ja, ja. Das wäre ja noch schöner. Also dementsprechend machen wir weiter. Potsdam, Konzertlocations. Was machen richtig gute und auch richtig grottige Live-Locations für euch aus, sowohl als Besucher und als Band? In Klammern und gerne mit Beispielen aus Berlin, Bremen, Hamburg. Horns Up, ja, Potsdam. Simon, dann sag doch mal, hatten wir auch schon. Haben wir öfters mal drüber angesprochen, aber können wir gerne nochmal aufrollen. Was sind richtig gute, was richtig grottige Live-Locations?
Nummer eins grottige Eigenschaft für Live-Locations ist, wenn erlaubt wird zu rauchen. Hasse ich wirklich wie die Pest, Alter. Da kriege ich direkt Zustände. Und hatten wir jetzt auf der letzten Euro-Tour auch ein paar Mal, zum Beispiel in Berlin haben wir im Reset gespielt, da dürfte geraucht werden. Da wurde angestrengt, mal nachzufragen, ey, es gibt so ein bisschen Leute mit Asthma auf der Tour, könnte man vielleicht das Rauchen für heute irgendwie, dass man Zettel aufhängt, dass man vielleicht nicht raucht. Und da hat sich derjenige, der an der Bar gearbeitet hat, der so ein bisschen den Laden geschmissen hat an dem Abend, glaube ich, mit Händen, Füßen und Füßen gewehrt. Und dementsprechend wurde dann geraucht. Finde ich so richtig ätzend. Ist eigentlich Grottigkeitsgrund Nummer eins. Ansonsten, ja, ey, ich kann einfacher beantworten. Weißt du was? Eine gute Location macht aus, wenn sie halbwegs sauber ist, wenn du einen Platz hast, wo du dich mal hinsetzen kannst irgendwie. Ja, der Backstage-Raum muss nicht groß sein, aber so, dass sich jeder mal hinsetzen kann für ein bisschen und ein bisschen ausruhen kann. Halbwegs saubere Toiletten und ja, eine halbwegs vernünftige PA. Größe ist mir relativ egal. Ich hatte Spaß in den kleinsten Schuppen und auf den größten Bühnen. Das ist alles cool für mich so. Aber ich glaube, ja, so ein Mindestmaß an Komfort, damit man sich wie ein Mensch fühlt, das macht eine gute Location aus. Und in Berlin, jetzt wohne ich schon so lange nicht mehr in Berlin, und da hat sich natürlich viel geändert. Früher, das Knark war natürlich ein Traditionsclub, das alte Magnet in der Greifswalder Straße. Dann ist es umgezogen in eine neue Location, haben wir mit WFAM unsere finale Show gespielt, war auch eine coole Location. Mittlerweile gibt es das gar nicht mehr. Also dieses ganze Clubsterben macht es natürlich auch schwer, noch zu sagen, welche Locations man jetzt besonders geil findet. Weißt du, weil einfach viel weggebrochen ist.
Also ich finde wichtig, dass fürs Publikum, dass es eine Location ist, wo alle vernünftig gucken können. Es gibt wirklich Konzertlocations, wenn die ausverkauft sind, wo die Hälfte der Menschen nicht sehen kann. Das ist richtig, richtig scheiße. Und ich kann verstehen, dass sich Leute zu Recht dann beschweren, wenn sie vielleicht nicht ganz so groß gewachsen sind oder keinen Bock haben, sich irgendwie in den Pit zu stellen oder irgendwie vorne rumzuschubsen oder rumzudrängeln. Das kann ich verstehen, dass das total nervt. Aus Musikersicht ist es so, ich finde es ganz schlimm, wenn es keinen richtigen Backstage gibt. Das ist für mich einfach das A und O, dass ich mich zurückziehen kann und auf die Show vernünftig vorbereiten kann und nach der Show eben kurz runterkommen kann. Und was dazugehört und Hand in Hand geht, ist, wenn es aus dem Backstage-Raum, wenn es keine eigenen Toiletten gibt. Das ist zum Beispiel das Problem in Hannover in Shea Heinz. Ein Laden, den ich liebe. Im Normalfall, wenn wir da gespielt haben, ist das dann auch ausverkauft. Und das bedeutet, wenn du Backstage bist und du musst, und ich muss immer kurz vor der Show pissen, dass du dich wirklich durch 400 Leute kloppen musst. Ich übertreibe nicht. Und auf das öffentliche Klo, wo es zwei Pissbecken oder so gibt, oder drei oder was weiß ich, um da zu pissen, neben den besoffenen Leuten, die dich dann natürlich vollkommen zurecht, und das ist ja auch ihr gutes Recht, voll labern, während du aber schon voll Tunnelblick für die Bühne hast. Das macht es echt extrem schwierig. Ist in Hamburg auch so ein Laden, den ich über alles liebe, das knust, weil da auch alle Leute geil gucken können, oben mit dem Balkon, eine geile Größe, somit wenn der Balkon auf ist, 600 Leute, haben wir auch schon geile Konzerte gespielt. Das Problem Backstage genauso, man muss Backstage rausgehen und man muss auf die Besuchertoilette gehen. Moment, es stimmt nicht ganz. Du kannst auch hinten hochgehen, aber selbst die Toiletten oben sind, glaube ich, auch für die Besucher und Besucherinnen. So, also es ist immer ein schwieriges Thema für mich, obwohl die Venue richtig, richtig geil ist. Eine andere gute Venue, die ich wirklich mag, ist in Hamburg die Markthalle, weil da alle geil sehen können. Und eine große Bühne finde ich sehr, sehr stark. Und in Bremen halt Schlachthof, Kesselhalle. Absoluter Traditionsladen, habe ich mit die wichtigsten Konzerte meines Lebens gesehen. Das habe ich da nicht alles gesehen. Fugazi, No Means No, alles so geile Sachen. Und alle können gucken, weil das so ist, so wie so ein Amphitheater. So, ne? So, es geht überall, es gibt so einen geilen großen Pit und dann geht es überall nach oben. Also die Leute können sitzen und stehen und jeder findet immer irgendwie einen Platz. Das ist, schätze ich sehr. Ansonsten, ja, Berlin hast du ja schon gesagt und ja, irgendwie muss es einen Rückzugsraum geben und natürlich eine geile PA. Es ist schon immer Upturn, wenn wir in den Laden reinkommen und ich sehe unseren Mischer schon ein Gesicht ziehen, dann weiß ich, okay, wir haben immer so ein bisschen Probleme, wenn da so eine Disco-Anlage steht oder so, die halt einfach nicht ballert. Das ist immer ärgerlich, wenn man nicht genug Bässe kriegt oder sonst was. Und was halt auch total schwieriges Thema ist, das hatte ich im Zuge der Miss Sugar Tour Recap schon gesagt, sind halt krasse dB-Limit-Auflagen.
Ja.
Das, also es ist einfach wirklich, wirklich anstrengend. Das saugt den Spaß aus der ganzen Nummer und zwar extrem. Also, mach ich mal weiter.
Deadball Punks ist vielleicht ziemlich Nische, aber bevorzugt ihr ein selbst zusammengestelltes Pedalboard oder ein Multi-Effekt-Panzer, in Klammern keine Amp-Simulation?
Das für mich
einfache Antwort.
Genau, das ist für mich relativ einfach. Ich bin natürlich der Pedalboard-Master und ich habe auch eine diebische Freude daran, mir Pedalboards geil zusammenzubauen, funktional zusammenzubauen. Ich habe, viele wissen das ja gar nicht mehr, die von Manta später eingestiegen. Ich habe mit Manta, als wir angefangen, habe ich wirklich ein Pedalboard gespielt, was wirklich so groß war wie ein Surfbrett. Manche von euch mögen sich da vielleicht noch erinnern, das war der absolute Wahnsinn. Da hatten wir auch damals im Gitarmagazin mehrere Monate den ganzen Bau und die Logistik so über die Entstehung des Pedalboards mit einer Kolumne begleitet. Also wirklich sehr, sehr geiles Ding. Ich habe da ganz große Freude von dran. Ich kann aber auch sagen, wenn ich jetzt auf dem Pedalboard keine Verzerrer hätte oder Distortion Overdrive Pedale oder sonst was und ich hätte nur eine Amp-Zerre, die ich spiele, die mir gut gefällt, dann ist gegen ein gutes Multi-Effekt-Ding auch überhaupt nichts einzuwenden. Ob ich jetzt irgendwie ein digitales Delay spiele, in Boss-Form jetzt als Beispiel, als eigenes Pedal oder halt mindestens genauso gut klingt irgendwie in Multi-Effekt. Also da hätte ich mittlerweile überhaupt keine Berührungsängste mehr.
Ja, für mich kurze Antwort. Ich bin auch eher für selbst zusammengestellte Pedalboards zu haben. Aus dem einfachen Grund, dass ich finde, dass viele Pedale an und für sich relativ straightforward sind, was es Einstellen angeht. Ja, zu kapieren, wie es funktioniert.
Ein großer Vorteil.
Auf jeden Fall. Statt sich halt irgendwie, ich meine, gut, man kann natürlich jetzt
durch ein Menü zu kämpfen.
Richtig, man kann natürlich jetzt das Argument machen, ja, wenn du dich aber einmal durchs Menü gekämpft hast, dann kannst du jeden Effekt da drin in Windeseile einstellen. Schön und gut, macht aber ehrlich gesagt auch nicht ganz so viel Spaß wie Haptik. Ist so ein bisschen wie in Autos, in diesen ganz modernen Autos, wo es mittlerweile keine Lautstärkeregler mehr gibt oder man die Klimaanlage nicht mit einem Drehregler einstellt und dann sich durch ein Menü klicken muss, nervt jeden. Und ich finde, das ist so bei Pedals und bei versus Multi-Effekt Geräten, finde ich, ist das so ein bisschen so ein ähnlicher Faktor. Ist vielleicht auch der Grund, warum ich so wenig Plugins spiele und viel lieber mich hier vor meine Amps setze zu Hause und dann meine Amps spiele, obwohl ich ja, wie jeder weiß, durchaus sehr offen für digitale Lösungen bin.
Man muss jetzt natürlich sagen, dass es oft auch ein Kostenfaktor ist. Also wenn man sich irgendwie aus einzelnen individuellen Pedalen, die auch alle geil aussehen und wie gesagt, ich bin ja Sammler, ein Pedalboard zusammenbaut, das kostet natürlich auch extrem viel Asche. Mhm. Während gerade jetzt irgendwie Leute, die das Geld jetzt nicht so haben oder gerade erst anfangen oder das als Hobby betreiben oder so. Ich kann jeden verstehen, der sich irgendwie so ein digitales Multi-Effekt-Gerät kauft. Ich würde mir niemals so eine Zerre daraus nehmen, da bin ich dann doch zu sehr Purist. Und Ästhet vielleicht auch, aber so gerade was so Modulationseffekte oder so Time Based-Effekte sind, so Hall und Reverb, so Reverb und Delay. Also da hätte ich gar keine Berührungspunkte und ich kann da verstehen. Und es gibt auch mittlerweile Dinger, die sehr, sehr einfach zu bedienen sind, auch die halt eben nicht so stundenlang sind. Aber gerade, wie Simon schon sagt, schöner empfinde ich dann doch lieber das individuell zusammengestellte Pedalboard.
So ist das.
Also Tormentor möchte wissen, was macht man als berühmter Rockstar eigentlich, wenn man während des Gigs mal strullern muss? Gerade auf so einem Riesenbühnen wie zum Beispiel Wacken stelle ich mir das etwas problematisch vor. Ja gut, also berühmte Rockstars, da fragst du hier natürlich die Falschen. Während des Gigs pissen passiert mir nicht, weil ich habe so krass Adrenalin und so schwitze so apokalyptisch viel. Also ich schwitze bei einem Gig definitiv mehr, als dass ich auspissen würde. So viel ist klar. Und dementsprechend bin ich noch nie in der Situation gewesen, dass ich auf einer Riesenbühne irgendwie, oh, ich muss jetzt pissen, ich muss das irgendwie unterbrechen. Eher mal kotzen oder so.
Ja, ich habe darauf ehrlich gesagt auch keine richtige Antwort. Ich musste noch nie von der Bühne, um zu pinkeln. Ich glaube, Hanno trifft schon ganz gut, wenn er sagt, das Adrenalin beschäftigt einen eh und man schwitzt viel. Ja, ein Problem, was ich noch nicht hatte. Und von daher kann ich nichts dazu sagen. Ich mache einfach
was. Also, du kannst doch auch anhalten. Du kannst ja auch 45 Minuten in der Schulstunde sitzen,
ja,
ohne
auf
jetzt
jeden
pissen
Fall
zu müssen. Kennst du noch früher in der Schule, so die Leute sagen, ich muss unbedingt, kann ich bitte pissen gehen? Also, ich meine, wenn das eine Medical Condition ist, okay, will ich nichts gesagt haben, aber ja, schon hart, wenn man nicht mal eben kurz 30 Minuten abwarten kann, oder?
Naja, es ist ja vielleicht auch immer mal ein guter, wie soll ich sagen, eine gute Ausrede, um mal ein bisschen durchatmen zu können und aus der Scheißklasse rauszukommen. Also ich habe es auf jeden Fall auch oft.
Und so sehe ich das auch auf der Bühne. Deswegen, Leute, ich muss mal pissen und dann gehe ich hinter die Bühne und
nimmst oder einfach ein bisschen Zeit. Ja, streckst einfach mal alle Gliedmaßen von dir. Ja, gute Sache.
Ja, einfach mal eine Auszeit. Einfach mal wieder ich sein. Einfach mal ein bisschen Zeit für mich selber. Ja.
Wann, wenn nicht auf der Bühne?
So, also mach mal weiter mit dem Jochen.
Jochen 442. Hier meine Frage von Auswanderer zu Auswanderern. Ertappt ihr euch auch immer noch dabei, wie ihr im Kopf umrechnet? Alter, habe ich gerade 29 Euro für eine scheiß Schrippe und einen fucking Softdrink bezahlt oder denkt ihr da nicht dran? Weitermachen, beste Unterhaltung beim Kochen und beim Fahrrad am Fjord langpeitschen. Ich grüße meinen Freund Schlachter aus Ösiland, den ich auch mit euch infiziert habe. Skull, Gruß aus dem Wald, Jochen.
Ja, Jochen, moin.
Jochen. Auch ein schönen Jochen, auch ein bodenständiger Name.
Solider Name, ja, absolut. Schön den Jochen pochen, Alter. Ganz normal.
Nein, ich ertappe mich nicht dabei, umzurechnen, weil ich sag's mal so, ich bin so ein bisschen in meiner, wie soll ich sagen, in meiner Bubble eh gefangen. Was mir halt auffällt, sind eher andere Sachen. Das Essen ist einfach teurer hier. Und wenn ich nach Deutschland komme und in den Supermarkt gehe und Essen einkaufe.
Was kostet die Welt?
Da komme ich mir echt vor wie ein Millionär. Dann denke ich mir, oh, da wird nur das Feinste vom Fein und dann gehst du zur Kasse. Ja, 37 Euro bitte, während du hier 120 bezahlst. In Dollar natürlich. Das sind Sachen, die mir auffallen.
Da kommt der Simon sich vor, als hätte er gerade mit Green Day bei Rock am Ring gespielt. Da einfach mal, da werden auch zweimal die Riesenbeefy in den Warenkorb gelegt und in den Kopf gelegt.
Ja, was kostet die Welt? Ja.
Was kostet die Welt?
Man also gönnt sich ja sonst nichts.
Er sagt es ja auch selber, der Jochen. Er peitscht mit seinem, während du unseren Podcast hörst, weitermachen, lieber Jochen. Ist sehr, sehr gut so. Hör damit nicht auf. Am Fjord lang peitschen. Also dementsprechend gehe ich aus, dass du von irgendwelchen skandinavischen Ländern sprichst. Die Umrechnung zwischen Dollar und Euro ist ja nahezu 1:1, also wirklich sehr, sehr vergleichbar. Das heißt, wenn ich weiß, ich zahle hier irgendwie, keine Ahnung, bei einem Konzert oder ich gehe jetzt ins Footballstadion und ich übertreibe jetzt nicht und eine Dose Bier kostet 16 Dollar, dann muss ich da nicht groß umrechnen, sondern weine Tränen. So, dann ist es einfach so, weil selbst wenn 16 Dollar nur 14,50 Euro sind, ist es immer noch fünfmal zu viel für eine scheiß Dose Bier. So, und da bin ich sehr, sehr einfach gestrickt, aber bei dir ist es natürlich was anderes. Wenn du mit irgendwelchen Kronen oder sonst was, wo die Umrechnung 1:11 oder 7 oder sonst was ist, natürlich, dann mag das vielleicht anders sein. Aber also dementsprechend, Jochen, alles easy hier bei uns. Wahrscheinlich ist das Problem eher bei dir als bei uns, wie so oft.
Ja, wie auch sonst, ja. Nächste Frage.
Also weiter geht's mit ERG WG Gitar. Alter, was ist das denn? ERC WG Gitar. Mhm. Gitarre in der WG spielen, Alter, das ist der schlimmste Moment. Aber das meint er wahrscheinlich nicht.
Stimmt nicht.
Mich würde interessieren, was ihr für Saiten spielt. Aha, der heute Saitenthema hier. Mich würde interessieren, was ihr für Saiten spielt. Thema Beschichtete versus Oldschool. Welche Saitenstärke für welche Tunings? Was sind eure Erfahrungen? Haut rein und macht weiter so. Grüße aus Dresden. The Real Vasti schiebt direkt hinterher. Das würde mich auch interessieren. Und wie oft gewechselt wird natürlich. Ja, Simon, kannst du noch was dazu sagen? Beschichtet versus Oldschool, ja?
Ich spiele keine beschichteten Saiten. Von daher anscheinend Oldschool. Und ja, Saitenstärke, wie gesagt, das ist so ein Fass. Wenn ich jetzt anfange, jedes Tuning runterzubeten und die Saitenstärken dazu, dann wird es eine ja, unnötig lange Antwort. Was aber ich gerne beantworte, ist, wie oft werden sie gewechselt? Ich bin echt faul und ich wechsle die Saiten, also ich sag mal so, ich krieg dann so ein bisschen auf Tour oft schon auch Paranoia. Ja, ich merke so, auf der letzten Tour jetzt hier an der West Coast, da war so wenig, wir hatten so selten Backstage-Räume, dass ich quasi keine richtige Gelegenheit hatte, irgendwo mich mal bequem hinzusetzen und Saiten zu wechseln. Und ironischerweise hatte ich den Saitensatz, den ich für diese Tour gespielt habe, schon in Berlin nach unserer Euro-Tour auf die Gitarre gepackt. Und ich habe die dann ausgepackt aus meinem Case hier vor der Tour und festgestellt, oh, die sind ja noch richtig frisch. Und dann dachte ich, ja, da kann ich jetzt erstmal mit auf Tour fahren und ein paar Tage wird es schon noch gehen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe bis zur vorletzten Show den gleichen Saitensatz gespielt und mir wurde schon auch anders irgendwie. Aber es ist mir auch bisher nur einmal passiert, dass mir eine Saite gerissen ist. Also von daher, ich reiz es schon aus.
Simon schwitzt also nicht auf der Bühne. Dementsprechend kein Problem.
Tue ich aber nicht so, dass es meine Saiten oder auch meine Hardware extrem korrodiert. So bin ich nicht unterwegs.
Ich leider schon. Wenn du dir meine Live-Touring-Gitarren anguckst, die sind wirklich komplett zerrostet. Die Pickup-Cover, alles, die Saitenreiter, wirklich kommt alles gerostet. So, weil ich schwitze wirklich wie ein Schwein. Aber ich wechsle die Saiten trotzdem nicht sonderlich oft. Ich habe auch mal eine Platte aufgenommen, die dritte Manta-Platte, die Modern Age, wie heißt die? Heißt die dritte Manta-Platte heißt die.
Da lass ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter strugglen.
Wie heißt denn die Scheißplatte?
Also ich weiß es.
Manta. Wie heißt die? Sag mal bitte, Simon.
The Modern Art of Setting a Blaze.
Geiler Titel, aber stimmt, genau so heißt sie. Genau, das meinte ich, das wollte ich sagen. Da haben wir einfach so aufgenommen und dann festgestellt, ja, ach, die klingen noch. Dann haben wir die ganze, inklusive Overdubs und so, komplett aufgenommen, die mit einem Gitarrensatz, das ganze Ding. Und ansonsten live, ich glaube, auf der ganzen Meshuggah-Tour habe ich, glaube ich, zweimal gewechselt. Das heißt, ich habe dann irgendwie die ganze Tour drei, vier Wochen mit drei Gitarrensätzen gespielt.
Okay. Benutzt du Fast Tret?
Benutze ich, habe ich früher immer für so Snake Oil gehalten, aber finde ich total super. Ja. Weil ich es auch einfach, ich mag das Gefühl auch so vor der Show das raufzumachen irgendwie, dass man einfach so leicht über die Saiten gleitet und das, da kommt man dann auch irgendwie nochmal dran vorbei, wenn die schon richtig alt und abgerockt sind, die so ein bisschen wieder aufzufrischen. Benutze ich tatsächlich viel. Wie oft wird gewechselt? Ja, dementsprechend, also ich wechsle wirklich, manchmal wechsle ich sie aus schlechtem Gewissen und das habe ich früher mehr gemacht und mittlerweile denke ich so, ey, ich kann das am besten hören, wenn die Gitarre nicht eingestöpselt ist. Ja. Also wenn ich die wirklich, dann kann ich hören, sind die noch gut oder nicht. Und wenn die dumpf klingen, dann werden sie gewechselt. Allerdings muss man jetzt auch sagen, Alter, die gehen bei mir durch 400 Meter Kabel, durch ein Sendesystem und 1000 Effekte und Verzerrerpedale. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Clean Jazz, Roland Jazz Chorus spiele, wo man sofort hört, die sind aber alt. Also dementsprechend muss man die Kirche da auch ein bisschen im Dorf lassen. Welche Saitenstärke? Alle meine Fender-Gitarren, so Teles und Strats, kriegen einen ganz normalen klassischen Zehnersatz, also eigentlich die Standard-Saitenstärke, mit der sie auch aus der Fabrik kommen. Meine Gibson-Gitarren kriegen einen Elfersatz und meine Manta-Gitarren halt meine Bariton LTDs, die kriegen von D'Addario Bariton Light Gauge plus, da tausche ich die tiefste Saite gegen eine 80er aus, also richtig, richtig tief. Und so sieht das aus. Kriege übrigens keinen scheiß Pfennig, noch vergünstigt die Saiten dafür, dass ich vergesst, dass ich diese Saitenfirma gerade genannt habe.
Genau, da wird kein Wort mehr drüber gesprochen.
Auf keinen Fall, genauso wie einen ominösen Senf aus Dunkeldeutschland.
Richtig. Ich mach mal weiter. Mulchen oder Mulzchen.
Ja, wir wissen es nicht.
Nee. Kann Hanno mal die Geschichte erzählen, wieso er auf dem Reload 2023 so pisst gegenüber Powerwolf war? Beziehungsweise, mit beim Bühnenaufbauteam und wir haben uns ein bisschen beömelt. Grüß an euch beide, euer treuer Hörer Chris. Ja, Hanno.
Ja, Chris. Also, ich war überhaupt nicht pisst auf die Band. Ich war einfach amüsiert darüber, dass das, wenn man Headliner ist, einfach so easy ist, dass man einfach überziehen kann. So, ne, also, ne, wochenlang kriegt man Verträge vorher zugeschickt, wo drin steht, Alter, wenn ihr überzieht, Alter, dann kommt ihr in Teufelsküche, ihr werdet nie wieder eingeladen und im schlimmsten Fall müsst ihr hier Vertragsstrafen zahlen und so ein ganzes Gelöt. Und bei Powerwolf, wo so, die, wir waren so am Aufbauen beim Reload letztes Jahr und da wurde uns schon gesagt, so, ja, ihr könnt anfangen zu eurer normalen Spielzeit, die irgendwie mit euch vereinbart war. Ihr müsst aber davon ausgehen, dass Powerwolf dann noch spielen, weil die machen jetzt einfach länger. Ah, okay, ich so, ja, okay. Man muss dafür aber sagen, so, ey, wir haben da nachts um 0.30 Uhr oder sowas gespielt, letzte Band. Und wir haben an dem Tag vorher, am selben Tag, das war unsere zweite Show innerhalb eines Tages. Wir haben nachmittags schon beim Elb Riot in Hamburg gespielt. Das heißt, wir waren dementsprechend auch ziemlich auf. Aufbauen, abbauen, ausladen, einladen, das ganze Ding. Zwei Shows muss man auch erstmal machen, so ist ganz schön anstrengend an einem Tag. Ich war dann aber nicht pisst oder so, sondern ich habe mich genauso wie ihr auch eher beölt, dass es so einfach geht, weil, ey, Powerwolf auch, jetzt hätte ich fast gesagt, funktioniert in Deutschland, erschreckenderweise funktioniert das auch in anderen Ländern. Ich kenne den Manager von Powerwolf gut und ich habe ihn wirklich gerne und er hat für Manta viel, viel getan und hat uns viel geholfen, weil er früher auch A&R bei Nuclear Blast war und uns dahin geholt hat und so. Wirklich, wirklich geiler Typ, Grüße gehen raus. Aber die Band ist natürlich, also ich für mich ist das das Allerschlimmste mit. Also es sind ganz, ganz nette Leute, bestimmt, weiß ich nicht, bin ich mir sicher so, aber muckemäßig, was soll ich denn dazu sagen? Das ist für mich völlig absurd. Das ist so wie von wegen so, ey, willst du mal hier einen rohen Regenwurm essen? Sage ich auch, danke, lieber nicht. So, und das ist halt einfach so. Und dann hört das nicht einfach auf damit, dass sie halt krass überzogen haben, sondern haben sie noch überzogen und dann... Und dann hat der Typ halt einfach so, die machen ja immer so einen auf Rumäne, so, ne, die machen ja, das Image der Band, das ist ja so Typen, so Vampirtypen aus Rumänien sind oder so, aber es sind halt Typen, wenn ich mich täusche, aus Saarbrücken, so, ne. Und dann gab's halt auch noch ein 10-minütiges, 15-minütiges Feuerwerk hinterher, was halt ganz geil war, es war halt ein riesiges Feuerwerk und ich habe so hingeguckt und dachte so, Alter, das Feuerwerk hat garantiert dreimal mehr als meine Gage gekostet allein. Und dementsprechend war das so eine Mischung aus einfach Unglauben und halt einfach hysterisch-manischem Kichern in sich selber. Aber ich war jetzt nicht pisst, weil, das werdet ihr dann ja auch mitgekriegt haben, es gab ja dann auf der Bühne, als ich gut gelaunt auf die Bühne ging, auch den einen oder anderen Gag, den diese Situation mir beschert hat. Und dementsprechend wurde auf der Bühne und dann dementsprechend auch vor der Bühne viel gelacht, als ich dann über das Feuerwerk... Ich glaube, ich habe erzählt, dass wir das Feuerwerk bezahlt hätten. So, dass das eigentlich nicht das Abschlussfeuerwerk von Powerwolf war, sondern das Intro-Feuerwerk von Manta.
Ich glaube, dass dir niemand abkauft, dass du nicht pisst warst.
Okay, vielleicht vergiss das scheiß Gerede, vielleicht war ich auch einfach nur mega abgeturnt. Ich will es nicht ganz ausschließen.
Okay, nächste Frage, Hanno.
Ja, aber was willst du machen, Alter? Du bist ein hart arbeitender Mensch. Du hast eine Person dabei, die dir beim Auf- und Abbauen hilft, für beide Bandmitglieder. Du machst im Prinzip alles selber, ja, und das zweimal am Tag, während dann die andere Band auf der Hauptbühne, nö, wir spielen jetzt länger und jetzt kommt übrigens auch noch das Feuerwerk und der Veranstalter ganz kleinlaut zu dir kommt und dann sagt so, ja, sorry, wir können da jetzt leider auch nichts machen, die überziehen einfach und machen dann auch noch ein Feuerwerk und ihr könnt gerne schon anfangen und dann meinte ich so, ja, willst du mich verarschen, ich spiele doch hier nicht jetzt vor der leeren Bühne, während die Leute sich das Feuerwerk reinziehen, so, also, aber ey, no hard feelings, so. Also mir war das dann halt auch total egal, weil das Konzert war geil und so, aber ja, vielleicht hast du recht, vielleicht war ich auch nur krass abgeturnt. Ja.
Na, lest doch einfach mal MC Hüttes Frage vor, vielleicht bringst du dir auf andere Gedanken.
MC Hütte, Deutschland, genre-typische No-Gos oder Must-Have, wie zum Beispiel Bühnenoutfits, Lyrics oder auch der Sound im Allgemeinen, in Klammern Gitarre, Drums, Vocals etc. So, wir hatten mal eine Folge, yes. Folge so und so, weiß ich nicht mehr. Wie hieß die noch? Metal-Klischees auf dem Prüfstand hieß
ja, sie, glaub ich. Ich gucke jetzt mal nach, welche Folge das war. Gear of the...
Ja, gute Folge. Ja. Und da reden wir genau über solche Sachen. Genre-typische No-Gos oder Must-Have. Das ist natürlich schon immer, weil spätestens, wenn Genres No-Gos und Must-Haves entwickelt haben, ist die Luft eigentlich raus. Ich glaube, es ist fair to say, und so weit kann man gehen, dass wenn alles irgendwie gefühlt nur noch Folklore ist, dann bin ich raus. Zum Beispiel so, auch das erzähle ich oft, aber wenn ich so Stoner Rock, Doom, Sludge und dann sind da so Hanfblätter oder ja. So mal wieder die Hand mit dem Auge drin auf einem T-Shirt und all so, ja, so oder so Kifferromantik, das ist halt, turnt mich auch so krass ab und ich finde das derb unaufregend und ungefährlich. Und genre-typische No-Gos oder Must-Haves, also ich brauche auch bei gutem Black Metal einfach kein Corpse Paint. Also sorry, es ist für mich völlig unwichtig, diese ganze, dieser Mummenschanz. Ja, über Lyrics haben wir uns heute irgendwie mit Mittelalter-Scheiße schon ordentlich genug ausgelassen und so. Bei Produktion, Gitarre, Drums, Vocals etc. sehe ich das ganz anders, weil da ist es nicht ein Folklore oder ein Klischee, sondern da ist es ein Stilmittel. Und für mich gehört natürlich ein kalter, klirrender Gitarrensound zu einer guten Black-Metal-Produktion, ganz klarer Fall. Also das ist für mich was ganz anderes, wenn es um den Klang der Instrumente geht. Aber das ist nur mein Eindruck. Aber wenn es so um so Outfits und so Darbietungen geht, also ich, nee, da bin ich raus. Brauche ich nicht.
Also ich bin, ich muss so ein bisschen widersprechen, was die Soundästhetik angeht. Ist so ein Jein für mich. Es gibt auf jeden Fall.
Ach so.
Es gibt auf jeden Fall schon Momente, wo Bands aus ihren genre-typischen Sounds und Produktionsästhetiken ausbrechen und das der totale Zugewinn an, auch für die Musik ist, finde ich. Das gibt es immer mal Ausnahmen.
Aber ganz kurz, stopp. Ich unterschreibe das, was du sagst, 100%. Aber das ist dann ja auch in erster Linie ein Zugewinn, weil man weiß, dass ein gewisses Genre eigentlich so Standard-Sounds im Normalfall trägt. Mhm. Und der Kontrast ist es dann, was es so aufregend macht. Dass man sagt, die Band hat das gerade nicht. Okay, da hast du natürlich recht in dem Fall. Aber es funktioniert natürlich auch nur, weil natürlich ein gewisses Genre einen gewissen Sound auch geprägt und entwickelt hat, irgendwie als Standard gesetzt hat quasi.
Sicherlich, ja. Aber ja, von daher, ich bin, wie man wahrscheinlich weiß, ich bin immer Fan von unorthodoxen Sachen. Natürlich nicht, es soll natürlich auch nicht zum Fasching verkommen oder zum Klamauk so. Es ist natürlich auch manchmal irgendwie ein schmaler Grat. Aber so, ja, im Grunde genommen, ich find schon, dass so Standards oft langweilig sind, bis zum gewissen Grad, ja, also gerade,
ohne Frage,
ja, ne, also Corpse Paint ist ein gutes Beispiel, das ist natürlich weder aufregend,
Masken
hatten wir schon tausendmal, habe ich schon bis zur Unkenntlichkeit drüber aufgeregt, ja, das sind alles so Sachen, da keine Ahnung, kann man mich heutzutage nicht mehr mit hinterm Ofen vorlocken, irgendwie so, und von daher, ich merke es auch, ich gucke mir auch, ganz ehrlich, ich gucke mir Bandfotos nicht mehr an, ich gucke mir ganz selten noch Musikvideos an, ich höre mir Bands fast nur noch an, ich höre mir die Mucke an und alles andere interessiert mich fast gar nicht mehr, weil es sehr, sehr selten ein Zugewinn ist, sich in eine Band und wie sie sich darstellt, irgendwie also da viel Zeit rein zu investieren, weil naja, gut, die meisten Death-Metal-Bands sehen nun mal aus wie Death-Metal-Bands, da hast du dann halt irgendwie drei langhaarige Typen oder fünf mit Death-Metal-Shirts, möglichst irgendwas Oldschooliges, die dann BC Rich Ironbirds spielen, so, ja, also ich meine, da wirst du halt einfach, überrascht wird man heutzutage nur noch selten, von daher, ja, keine Ahnung, ich bewerte das fast nur noch nach Mucke.
Ist ja auch richtig so. Ansonsten, ja, was soll man dazu sagen? Also, ey, natürlich ist es geil, wenn neue Bands aus Schema F ausbrechen, aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Darkthrone-Platte anhöre, also gerade eine ältere Black-Metal-Darkthrone-Platte, dann will ich oder dann freue ich mich natürlich gerade, weil sie so klingt, wie sie klingt. Das liegt natürlich aber auch daran, dass diese Band den Sound mitgeprägt hat. So, ne, das muss man auch klar sagen. Aber man braucht, kein Mensch braucht jetzt natürlich die 200. Darkthrone-Kopie. Das ist natürlich auch klar. Und da schalte ich dann auch eher aus, beziehungsweise ab.
Fair enough.
Machen wir weiter.
Bin ich dran mit Vorlesen?
Ich würde fast sagen, ja.
Okay, dann lese ich vor. Kleber 915. Moin, wie steht ihr zu Vediata und den kreativen Köpfen dahinter, also Odeholm und Co.? Grüße aus Brandenburg. Ich schätze, Hanno hat gar nichts dazu zu sagen.
Überhaupt nichts.
Ja, ich
kann Gent, nicht... Gent ist so ein bisschen so Gent-mäßiges Zeug, Progressive-Zeug. Das ist alles, was ich weiß.
Ja, genau. Ich bin ja, wie man wahrscheinlich weiß, kein großer Fan von Gent. Vediata finde ich in der Hinsicht interessant, weil die im Gegensatz zu vielen anderen Gent-Bands eben nicht diese Mischung aus, ich sag mal, keine Ahnung, Meshuggah für arme Riffs und dann so Buttrock-Refrains machen, sondern sehr, sehr dissonant vorgehen. Und mir hat auch mal deren Gitarrist Kalle gesteckt, dass der total großer W-Farm-Fan war. Da bin ich natürlich, hat er natürlich sofort einen Stein im Brett gehabt bei mir und deswegen finde ich die Band jetzt auch okay.
Weil Simon das liebt, wenn sich Leute bei ihm einschlagen, genau, und Arsch kriechen und Speichel lecken. Das ist für ihn das Schönste.
Das ist einfach, damit kannst du dich einfach bei mir quasi reinwaschen. Ja, dann geht alles. Dann finde ich alles, was du tust, gut. Ja, anyway, nee, aber ich muss trotzdem sagen, auch du sprichst hier Buster Odeholm an, der hat ja noch so eine andere Band, Humanity's Last Breath heißen die. Ich finde das immer, ich finde, da sind so viele gute Ideen drin, aber es ist mir alles doch zu sehr, noch ein bisschen zu modern. Und ich meine damit eher so, es ist mir zu Deathcore-mäßig und zu Gent-mäßig, ja. Und ich finde, dass all diese geilen Ideen, ich finde, wenn man da nur einen Schritt weitergehen würde und sich so ein bisschen aus diesem super modernen Korsett befreien würde, glaube ich, dass die alle extrem coole, interessante Alben machen wollen. Aber ich finde diese, aber ich finde, das hält die so ein bisschen zurück, diese ganzen Bands in diesem Korsett. Und das ist nur eine persönliche Meinung, weil wenn die einfach Bock auf moderne Mucke haben und in diese moderne Mucke unorthodoxe Sounds einbauen, ist es ja auch schon ein Zugewinn irgendwie so. Ja, also ich finde es so rein theoretisch an sich cool, dass die zumindest dazu oder nicht zumindest, das klingt jetzt so herabwürdigend, aber dass die dazu quasi, die haben offensichtlich Einflüsse, die ihr Genre weit übersteigen und bauen diese auch in ihre Musik ein. Und von daher bin ich dem grundsätzlich wohlgesonnen. Ich wünschte nur, sie wären konsequenter. Punkt.
Machen wir weiter mit Können ja, wollen nein. Frage, lohnt es sich mehr als 50 Euro für ein Gitarrenkabel zu löhnen? Erstmal Hammer Wortwitz, Respekt dafür.
Ja,
50 Euro für ein Gitarrenkabel zu löten. Also, braucht ihr gar nicht. Also, ich löte meine Gitarrenkabel ja nun mal alle selber. Und man kann für einen Bruchteil des Preises, ja, aber das mache ich natürlich auch nur und habe das auch nur gelernt, weil ich nicht bereit war, eben 50 Euro dafür zu bezahlen. Ich kann für ein Kabel, was du irgendwie im Fachhandel irgendwie für 60 Dollar oder so kaufst, das Kabel kann ich mir halt auch für 15 Dollar selber machen. Mhm. Und das mache ich mittlerweile auch relativ gut und habe auch meine Kabel, die ich am liebsten benutze. Das ist, dementsprechend, nee, das braucht ihr nicht, aber gute Kabel haben definitiv ihre Berechtigung und ich habe neulich gerade mal, wie das ist jetzt vielleicht ein Jahr her, neulich ist etwas übertrieben, aber mal so, habe ich so DI-Boxen getestet bei mir, welche DI-Box ich am liebsten für so ein Dry-Recording benutze und damit habe ich dann auch die ganzen Kabel, die ich hatte, getestet, bestimmt 11, 12 verschiedene Stück und es ist schon unglaublich, wie unterschiedlich Kabel klingen und manche in meinem subjektiven Empfinden klingen halt auch einfach gut und manche schlecht. Und meine Standardkabel, auf die ich immer gebe, sind jetzt nicht die günstigsten sind, aber Mogami W2524 oder Klotz Lagrange. Das sind beides absolute Killerkabel, auf die schwöre ich beide Stein und Bein und sind bei mir im Standard, auf der Bühne wie im Studio Standard. Und die mache ich aber selber nach Möglichkeit.
Ne? Ja, du um hast, wo du gerade deine DI-Box-Test-Sache angibst, du hattest mir ja so eine Countryman DI-Box empfohlen. Habe ich mir gekauft.
Genau. Und schockt, oder?
Ja, und Keith hatte schon eine.
Aber genau die nehme ich an,
genau,
oder?
Die gleiche, absolut.
Das ist der absolute Standard. Es gibt für meiner Meinung nach nichts Besseres. Also es ist eine Countryman aktive DI-Box. Kriegst du gebraucht vielleicht für 150 Tacken oder so. Aber das ist definitiv die DI-Box, die das komplette Klangspektrum deiner Gitarre, wenn du direkt in die Soundkarte aufnimmst und gerade wenn du es fürs Reampen verwenden willst, wenn du alles von deiner Gitarre an Frequenzen mitnehmen willst, um das Reampen so authentisch wie möglich zu gestalten. Für mich nach dem Blindtest auch definitiv besser als radial. Alles geil, ganz ehrlich, wie immer, Beschwerde auf ganz hohem Niveau. Aber die Countryman klingt ganz, ganz, ganz eindeutig geiler als eine Palmer DI-Box für jetzt 49 Euro oder so, die auch total vernünftig klingt und gerade im Live-Betrieb überhaupt kein Problem darstellt. Aber wenn es ums Aufnehmen geht, bin ich da etwas pedantisch und Simon sicherlich auch.
Kabel, du sagtest Mogami, ich benutze auch gern Mogami-Kabel, natürlich bin ich völlig untalentiert und löte sie mir nicht selbst, von daher, ich muss mir aber auch so oft Kabel nicht leisten, denn für meinen Live-Rig habe ich ganz einfach, es gab ja mal von Planet Waves diese Steckkabelsysteme, wo du dir die Kabel so abschneidest und dann so einen Stecker draufklemmst und zuschraubst quasi. Die habe ich mal vor 100 Jahren, als ich noch Endorser bei Ibanez war über meine, die da habe ich glaube ich auch so ein Planet Waves Endorsement gehabt. Da habe ich mir einmal so ein riesen Kabel bestellt und einen Haufen von diesen Steckern und mir dann so lauter Custom-Länge Kabel zusammengestellt und die sind bis heute halten die und sind in meinem Live-Rig irgendwie und im 19 Zoll in so einem 19 Zoll Rack passiert ja mit den Kabeln nicht viel. Ja, ist nicht so, dass die übelst überstrapaziert werden, von daher halten die meisten ewig. Interessant noch, dass du sagst, dass Kabel unterschiedlich klingen. Ich habe noch nie Kabelblind oder Hörtests gemacht. Mir hat aber auch mal jemand tatsächlich einen Clip geschickt. Ich will sogar sagen, es ging um einen deutschen, um eine deutsche Marke. Irgend so ein ganz krasses Nobelkabel, wo so ein 3-Meter-Kabel 100 Euro kostet oder so. Und der hat mir dann einen Clip geschickt, wie seine Gitarre durch dieses Kabel klingt versus irgend so ein Standardkabel und der Unterschied war wirklich schockierend, aber keine Ahnung, ey, irgendwann, das Ding ist, am Ende des Tages muss man ja auch das Gras nicht wachsen hören unbedingt und wenn man sowieso bis zur Unkenntlichkeit verzerrte Gitarren spielt, weiß ich nicht, ob ich mich...
Sehe ich ganz anders. Also gerade bei dem, wenn du sagst zur Unendlichkeit, weil du hast ja zum Beispiel einen Gitarrenton, der ist enorm verzerrt, aber lebt auch davon, dass er sehr definiert ist und nicht einfach nur mumpft. Also dementsprechend, gerade wenn man so einen Sound anbietet wie du und gerade in so tieferen Tunings, finde ich Gitarrenkabel, die sowohl die Mitteninformationen als auch irgendwie die Obertöne erhalten, extrem wichtig. Also das finde ich persönlich. Und ich finde, in ein, zwei Kabel zu investieren, ist sicherlich gut investiertes Geld. Also das würde ich schon machen, weil es geht auch nicht einfach nur um den Klang, sondern es geht auch einfach um so Build-Quality, dass die halt nach Möglichkeit, wenn du sie vernünftig behandeln, vielleicht auch die nächsten 20 Jahre halten. Ich sehe gerade, ich weiß nicht mal, ob es für Mogami einen Vertrieb in Deutschland gibt. Das ist hier in den USA der absolute Standard, also von einer gehobeneren Klasse, aber da kannst du, ja, wie gesagt, ich kaufe das denn irgendwie meterweise und löte mir dann halt irgendwie sowohl Patchkabel, Studiolänge als auch Live-Länge zusammen. Aber ansonsten Klotz Lagrange. Leider ein bisschen unflexibel, mir ein bisschen zu dick und sperrig das Kabel, aber vom Sound auch über alles erhaben, meiner Meinung nach. Ja, so viel dazu.
Ja.
Letzte Frage, Simon.
Ja, auf jeden Fall. Leni.hn fragt, was war bis jetzt so euer Moment des Jahres? Was ist am meisten hängen geblieben, egal ob schön oder nicht ganz so schön? Viele Grüße aus Schleswig-Holstein.
Ja, Leni, schöne Grüße nach Schleswig zurück.
Nam. Nam mit Hanno.
Alter, Simon, Tränen in den Augen. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Ja, mein Highlight des Jahres war Simon und ich bei Nam. Also wirklich, das war wirklich jetzt so in Rückblick, glaube ich, so die coolste und entspannteste und auch lustigste Woche dieses Jahr.
Ja.
Also wirklich extrem viel gelacht. Geile Deep Talks auch gehabt. Also wirklich gute Freundschaftszeit auch. Voll. Also es war lustig. Es hat einfach richtig, richtig Bock gemacht von vorne bis hinten. Grüße gehen rauch aus an Daniel. Und Marek von Driftwood.
Und alle anderen, mit denen wir uns das Haus geteilt haben. Ja,
also ja, sicher. So, also wirklich, wirklich eine geile Zeit gehabt. Und ich freue mich aufs nächste Mal auf jeden Fall. Und wir haben, ey, wie wir allein, also für alle, die das jetzt nicht direkt auf dem Schirm haben, wie gut die Stimmung war, hört euch mal unsere Spezialfolgen zur NAMM 24 an, die wir, glaube ich, im Januar oder Februar rausgehauen haben. Das sind richtige Kracher. Also wirklich, es wurden Tränen gelacht. Also haben ja auch viele Freunde und Bekannte gesteckt, dass sie wirklich sich komplett beölt haben. War eine gute Zeit, ja.
Ich glaube, das waren so mit unsere besten Folgen, die wir hier rausgehauen haben.
Ja,
und zwar Episode 83 und Episode 84 sind unsere NAMM-Folgen. Ja, das hat einfach, weißt du, das war so in the heat of the moment quasi. Wir waren so im Vibe.
Schönlandheim.
Ja, absolut. Wir waren so im Vibe und es hat einfach geflutscht und von daher, ja, ich freue mich auch aufs nächste Jahr. Ich glaube, das sollten wir
waren beide nackt, eins kam zum anderen und weißt du, dann werden die Feste einfach gefeiert, wie sie fallen. So, da sind Simon und ich Mensch geblieben. Wir haben uns eingecremt und eins, ja, es war einfach ein schöner Abend.
Ja, absolut.
Wir wollen das jetzt auch gar nicht unbedingt benennen, was das gewesen ist, sondern es ist einfach, wir nehmen das an als Geschenk. Ja, eine schöne Zeit in Los Angeles.
Und das soll definitiv zur Tradition werden, denn ja, wo wenn nicht da, ja.
Ja,
im schönen
speaking
LA.
Of fucked up cities, haben wir ja auch schon heute ordentlich drüber geschrieben, über Portland und wie abgefuckt Philly Downtown und so. Los Angeles, hört euch die Folgen an, auch so eine Stadt voll Trauer, wirklich eine Stadt voll Trauer.
Das kann man
sagen.
Ist
wirklich hart. Ey, und ja, so viele schlechte, ja, es gibt tausend Sachen, die nicht so schön waren oder traurig oder anstrengend oder so, aber dass es auf der Name Hammer war, ist eigentlich viel wichtiger. Und
definitiv,
ansonsten, ja, keine Ahnung, es gibt viele schöne Dinge und das Jahr ist noch längst nicht vorbei und ich glaube, es wird ein schönes Jahr. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich freue mich persönlich darauf, dass wir mit Manta nur noch eine Show dieses Jahr spielen und dass ich viel Zeit habe, auch Dinge zu machen, die jenseits des Live-Geschäfts passieren. Ich freue mich darauf, mit dir, Simon, geile Folgen aufzunehmen. Wir haben auf jeden Fall viele Sachen, die wir in der Pipeline haben, die Bock machen werden und ja, also, FAQ 2 war das jetzt. Simon.
Genau.
Was geht bei dir?
Genau. Bei mir, ich freue mich jetzt in diesen Workspace umzuziehen. Das wird auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, dass es auch, dass es weiterhin, oder dass es, dass, ich glaube, dass das Jahr noch sehr, sehr gut wird, auf jeden Fall. Und es steht ja auch noch eventuell ein Besuch von Hanno an hier in Portland.
Ey, ich bin gerade in dem Moment dabei, gerade Flüge zu checken. So eine Woche im August einfach mal gucken. Jetzt gucke ich einfach mal. Mhm. So, also guck mal, das ist gar nicht so wild, Alter. Es ist hier jetzt für $366 zu haben.
Nice.
So, wollen wir das mal vielleicht irgendwie die Tage einfach festzerren?
Ja, lass uns über.
Ich habe das jetzt gebucht.
Ah ja, okay.
So, Simon, wir sehen uns am 6. August.
Ja.
Bis dann. Tschüss.
Ich habe mir noch einen Link für dich. Air Berlin.
Deutschland.
Nicht Air Berlin, Airbnb.com. Deutschland, ja.
Ey, Simon, das ist total geil. Können wir das bitte machen, Alter? Das sind absolute Topflüge. Ich sehe einfach nur Layover in Dallas, Alter. 49 Minuten, also wirklich entspannt.
Easy.
Ist natürlich unfassbar weit.
Ja, man, ja.
Ihr macht euch keine Platte. Reine Flugzeit allein irgendwie 7 Stunden oder so, rein oder 8 Stunden, rein nur fliegen,
ja.
Wie man im Flugzeug sitzt. Aber dann so eine Woche oder so, eine sexy Woche, machen wir irgendwie 1-2 geile Folgen vor Ort, irgendwie machen wir was Besonderes. Gehen zelten,
ja.
Und werden drogenabhängig, Crystal Meth abhängig und nehmen geile Fotos für euch downtown ab, auf.
Bärenjagen, noch zu, mit James Hetfield.
Das ganze Programm. Also, das war FAQ Nummer 2. FAQ Nummer 3 kommt direkt nächste Woche hinterher. Wir haben Bock, da sind noch ein paar geile Fragen in der Pipeline und ja, bis dahin, Simon, ha?
Jo, hauste.
Hauste.
Serve one master, that is destruction.